Liebe Leute, willkommen zurück zum Addicts Coffee Club, dem Lieblingspodcast aller Online-Marketer da draußen. Wir haben uns heute ein super spannendes Thema vorgenommen, das natürlich unfassbar viel nachgefragt wurde. Und zwar Fail Fast, Learn Faster. Einfach unsere größten Fails und was wir daraus so gelernt haben in den letzten Jahren unserer Laufbahn. Das sind Fragen, die uns häufig auch gestellt werden. Also ich würde sagen, dass das schon was ist, was immer mal wieder als Thema auch kommt. So, was sind so Learnings, die du gemacht hast in den letzten Jahren? So, was sind so die größten Fehler, die du gemacht hast? Aber ich glaube, wenig Leute wollen darüber sprechen. Es wird immer viel verschwiegen. Es geht viel um Erfolge in unserer Bubble. Und überhaupt offen darüber zu sprechen, ist, glaube ich, schon was, was ja viele irgendwie herausfordert oder wo viele einfach gerne schweigen.
100%.
Warum ist es für dich fein, drüber zu sprechen?
Hallo erstmal. Für mich ist fein, darüber zu sprechen, weil ich finde, es gehört dazu. Und ich finde, dass, und das ist, glaube ich, so der abgehalfterste Spruch überhaupt, aber wer keine Fehler macht, irgendwie macht keinen Fortschritt.
Ja.
Und unterm Strich habe ich auch auf jeden Fall deutlich mehr falsch gemacht als richtig. Aber genau aus dem Grund bin ich vielleicht heute irgendwie in einer Position, die ganz zufriedenstellend ist. Und dementsprechend finde ich, ist es auf jeden Fall ja Teil des Ganzen. Und im Grunde einfach unauthentisch ist es nicht zu tun. Insofern, let's talk about it. Und ey, viele Gespräche, die ich führe, ist eigentlich ganz funny mit Menschen, die nach Sachen fragen, gehen eher darum, was ich alles falsch gemacht habe, als was ich alles richtig gemacht habe.
Ja, man spricht und viel über Erfahrungen, die man gemacht hat und teilt dann irgendwie automatisch hey, das habe ich verkackt, so mach du es auf jeden Fall nicht so.
Safe.
Oder? Also es ist schon irgendwie, dass man in diese Richtung geht und so von deinen eigenen Erfahrungen berichtet. Aber auch eher so in so Gesprächen, die man halt hat, versus irgendwie irgendwas Offizielles, glaube ich.
Das Witzige ist ja auch, alle haben das Gleiche verkackt irgendwie. Also ich hab heute mit vielen Leuten zu tun, mit denen ich früher nicht gedacht hätte, dass ich mal mit ihnen zu tun haben werde und stelle fest, wenn ich mit ihnen spreche, die haben den gleichen Mist gebaut wie ich. Und ich glaube, unsere ganze Gesellschaft geht halt immer mehr dahin, dass Menschen halt auch offener werden irgendwie mit ihren eigenen Schwächen und ja. Fehler sich einzugestehen, whatever. Und dementsprechend sehe ich es auch so ein bisschen als Pflicht für die nächste Generation, in Anführungszeichen. Weil wenn die Jungs und Mädels vor uns das schon mal gemacht hätten, hätten wir die Fehler halt nicht mehr gemacht. Und ich glaube, und das ist ja auch irgendwie part so von unserer DNA, jeden Einzelnen, dem wir irgendwie auch nur einen kleinen Fehler irgendwie ersparen können, ist einer mehr und einer, dem man es gönnt. Insofern.
Dann waren die Erfahrungen halt auch für irgendwas gut so, ne?
100%. Und ich meine, wer ist perfekt?
Ja, niemand. Also. Nur versuchen es halt immer auch alles zu sein. Also wenn ich mir heute meinen LinkedIn-Feed angucke und da einmal durchscrolle, dann weiß ich auch, alle sind erfolgreich und haben nie Fehler gemacht.
Ja, voll. So, und es gibt ja so zwei Kohorten. Es gibt so die eine Kohorte von Leuten, die sind wirklich erfolgreich und tun noch perfekter, was sie eigentlich nicht müssen. Und dann gibt es die, die eigentlich keine Ahnung haben, wovon sie sprechen, aber auch auf perfekt tun.
Ja, safe.
Das ist sehr, sehr funny.
Sind eigentlich
aber natürlich gibt es auch schon sehr viele Menschen, auch unabhängig von uns, die da schon deutlich offener sind. Also ist jetzt, glaube ich, auch nicht so, als wäre es richtig zu claimen, wir sind die Ersten auf der Welt, die irgendwie ein bisschen Retalk machen. Nee. Ich glaube, das ist es auch nicht. Aber ich denke, es ist so ein bisschen wie in dem ganzen Thema auch irgendwie Mental Health und was es da alles so gibt. Je mehr Menschen irgendwie offen sind mit diesen Dingen, desto besser geht es anderen Menschen. Und ich glaube, auch da sind wir kulturell in einer Situation, wo jeder, dem es gut geht, eine Person besser ist irgendwie, als wenn es jemandem schlecht geht, ohne da jetzt einen Riesenfass aufzumachen dementsprechend. Weißt du, wenn sich eine Person das hier morgens anhört, im Auto, im Bett, whatever, und wir vermeiden, dass die Person einen dummen Fehler macht, einen schlechten Tag hat oder wie auch immer, dann war es das doch wert.
Auf jeden Fall. Darum ja auch fail fast und learn faster, ne? Also das kommt ja auch nicht von irgendwo her, sondern ist ja auch irgendwo so ein bisschen so eine Art, ich glaube, Mindset ist ein verbrauchtes Wort, aber schon irgendwo so eine Art Mindset am Ende, halt auch keine Angst davor zu haben, irgendwie Fehler zu machen, weil ich glaube, das ist auch, also ich musste das schon irgendwie so härter lernen, würde ich sagen. Auch irgendwie Fun Fact, ich kam ja schon aus der Schulzeit irgendwie raus und ich hatte halt irgendwie immer gute Noten und sowas, also ich war schon so ein kleiner Streber, würde ich sagen. ohne das jetzt irgendwie zu forcieren, es ist mir einfach leicht gefallen. Und
Lucky wenn, you.
Ja, irgendwo schon, aber hat mir jetzt auch nicht wirklich viel im Leben gebracht, sage ich mal so. Aber dadurch hatte ich natürlich auch immer so dieses, also ich habe halt selten irgendwie so diese Fehlerkultur erlebt in meiner Schulzeit. So. Ja. Und, oder zumindest in den letzten Jahren halt weniger. Weshalb Fehler machen für mich dann eher was war, wo ich so mein Päckchen mit zu tragen hatte, um das auch als was Positives anzusehen, im Sinne von, ah, jetzt darf ich eine Erfahrung machen, das ist gut für mich. So. Also es war, hat schon irgendwie so seine Zeit gedauert, ich irgendwie ein Mindset auch entwickelt habe, zu sagen, da muss ich mich jetzt nicht erstmal eine Stunde lang ins Bett legen und heulen. So.
Ja, geil.
Ja. So in diese Richtung. Also war schon irgendwie so ein Weg dahin, das so anzunehmen, zu sagen, ja, das ist was Gutes für mich.
Aber es ist spannend, dass wir uns dann hier treffen und darüber sprechen, weil wir, glaube ich, sehr unterschiedliche Lebenswege hatten bis zu einem gewissen Punkt. Also ich war so der Anführer von der letzten Reihe und in der Schule und habe halt, bis ich irgendwie Anfang 20 war, wirklich jeden Fehler mitgenommen, den du machen kannst. Also ich habe wirklich jede signifikante Lebensentscheidung, die du treffen kannst, zumindest erstmal aus der offensichtlichen heraus falsch getroffen. Und ich würde ganz, ganz viele von denen heute anders machen. Und dementsprechend bin ich persönlich auch sehr, wie sagt man, sehr, wie fehlt das Wort, leidgeprüft, was meine eigenen Fehler angeht. Und habe aber auch irgendwann den Schrecken davor verloren. Weil ich halt, das ist so ein bisschen wie wenn du dich irgendwie immer wieder verbrennst. Entweder du lernst halt daraus und sagst, okay, ich gucke jetzt, dass ich mich nicht mehr verbrenne, oder du verlierst die Angst vorm Feuer. Und bei mir ist es halt das irgendwie. Ich habe, wie gesagt, so viele Sachen irgendwie falsch gemacht, dass ich irgendwann gedacht habe, so, ey, komm, du hast es immer überlebt. Es gab immer noch irgendwie eine Lösung. Und dementsprechend, glaube ich, bin ich da einfach so ein bisschen abgehärtet, was das angeht.
Und ich glaube, das kam eben einfach late bei mir. Also
ja, er ist ja geiler.
Beende also, mal deinen Satz.
Ich hätte lieber keine Fehler gemacht bis zu dem Punkt. Also ich wäre lieber deinen Weg gegangen als meinen Weg, to be honest.
Aber das würde ich gar nicht so behaupten, wenn ich ehrlich bin. Also wenn ich zurückgucke, hätte mir das wirklich gut getan, früher mich mit wie macht man Fehler oder wie geht man damit um, dass man vielleicht mal richtig verkackt hat, zu lernen. Also ich glaube, das hätte mir schon vor 10 Jahren irgendwie deutlich mehr gebracht, als es erst so, keine Ahnung, in meinen Early 20s so zu lernen.
Ja, fair. Interessanterweise auch ein Ding, was ich ja so in meinem Freundeskreis immer wieder erlebt habe. Es gab so diese Fraktion halt wie mich, die irgendwie so, die es ein bisschen schwerer hatte, weil sie sich schwerer gemacht hat vor allen Dingen auch. Also ich hatte immer gute Voraussetzungen. Ich habe einfach selber viel verkackt. Und dann gab es diese Fraktion, wo es so glatt durchging. Weißt du, irgendwie so Schule immer gut gewesen, drei Sportarten gleichzeitig gemacht, alles easy, in allem gut, irgendwie nice durchs Abi gegangen, nice durchs Studium gegangen. Und dann kam so der erste Rückschlag mit Mitte 20 und die Leute waren oft so richtig dann am Crashen, weil sie gar nicht konfrontiert waren vorher in ihrem Leben mit, oh mein Gott, da kann ja was schief gehen.
Ja.
Und dann haben sie so richtig aus dem Leben geschossen. Und das war so ein Ding, wo ich gemerkt habe, irgendwie dann auch nachdem ich so die ersten Fehler dann auch wieder irgendwie so ein bisschen korrigieren konnte, es hat schon auch was Gutes. Also du lernst halt auch mit Dingen umzugehen und mit Rückschlägen umzugehen und wirst dadurch mental auch sehr stabil. Und ich glaube, das ist ein Ding, wir haben in dem Podcast hier noch nicht so viel drüber gesprochen, aber ich spreche privat viel darüber, dass ich denke, dass Selbstständigsein zu einem ganz, ganz großen Ding ein mentales Thema ist und ein Thema davon, mental stabil zu sein und einfach durchzuhalten, wenn es scheiße ist.
Ja.
Und ich glaube, wenn du jung viele Fehler machst, neigst du schon dazu, ein bisschen stabiler einfach zu sein. Und das ist, glaube ich, das Positive dann daran.
Durchaus. Also das kann ich auf jeden Fall auch aus meiner Experience bestätigen, dass ich das early on nicht war. Also
nein.
Ja, also ich glaube, ich habe aus vielen, oder ich habe viele kleinere Fehler gemacht, die sich für mich halt riesig angefühlt haben.
Mhm.
Und das habe ich das würde ich jetzt rückwirkend oder rückblickend als wirklich negative Erfahrung so bewerten.
Wenn du,
so hätte nicht sein jetzt, müssen.
Ja, got it. Wenn du jetzt so ein bisschen guckst auf so deine späte Jugend oder early Erwachsensein, ohne jetzt was zu Persönliches irgendwie zu pushen zu müssen, hast du so ein Ding, wo du sagst, das war so mein erster Fehler, an den ich mich erinnern kann, den ich nicht hätte machen sollen?
Ich glaube, ich hätte mich nicht so stark leiten lassen dürfen von dem, was ich dachte, was andere Menschen von mir erwarten. Ich bin sehr, sehr stark so geprägt gewesen, auch nach meinem Abi. Das war so eine sehr prägende Zeit für mich. Also ich erwähne das ja irgendwie immer wieder. wo ich immer dachte, ich muss jetzt etwas mit dem, was ich da irgendwie aus der Schule rausbekommen habe, machen. Also es ist jetzt so, jetzt muss ich halt studieren und jetzt muss ich das und das machen, weil wofür habe ich denn sonst dieses Abi gemacht? Also das habe ich sonst, das war so der einzige logische Weg, der für mich da war. Und ich habe mich viel auch so von dem Bild leiten lassen, so dass ich habe jetzt keine andere Wahl. Also ich kann jetzt mich nicht irgendwie, keine Ahnung, ich kann damit nichts anderes machen. Das ist der einzige Weg, den ich gehen kann. Ja. Auch wenn ich dann ja einen anderen gegangen bin. Aber das war, würde ich sagen, schon so irgendwie was reingehauen hat. Dieses von anderen leiten lassen. Obwohl die es ja von mir kam, ne? Also es war ja nur so eine reine Vorstellung von mir selbst, was andere von mir denken. Oder was ich denke, was andere denken, dass ich tun sollte. So, also ich mich sehr stark davon prägen lassen.
Ich glaube, es ist voll so ein Ding, aber auch unserer Generation. Ich kann mir vorstellen, dass sowas auch sehr, sehr stark so mit dem Aufkommen von den ersten sozialen Netzwerken und sowas zu tun hatte irgendwie auch.
Safe.
Weil auf einmal warst du halt so, jeder in deiner Klasse ist so 8000 oder in der Uni ist so 8000 Mal im Jahr in Urlaub geflogen. Dann war dies und das und jenes und du wolltest dann, also sowas bei mir, dann wollte ich das halt auch haben. Und dann wusste ich, okay, das ist der Weg, den ich gehen muss, um da hinzukommen. Irgendwie war das so ein Teil bei mir, so der dazu beigetragen hat, dass ich oft so das Gefühl hatte von, ich muss wer sein, weil ich das auch will, was andere haben.
Ja, das kann ich schon nachvollziehen, weil es auch, also für mich war es, würde ich sagen, nicht ganz genauso, weil, also ich meine, ich war, glaube ich, auch so early on schon ein heavy Social Media User, habe ich ja auch mal erzählt gehabt, ich habe ja so einen veganen Foodblog aufgebaut. Shoutout daran, dass meine Eltern das ausgehalten haben. ja, war wilde Zeit. Ich würde schon sagen, dass mich das auf jeden Fall auch so von außen geprägt hat, aber ich hatte auch so in der Zeit rund um Abitur, so 17, 18, 19, ich hatte so eine längere Zeit, wo ich relativ viel krank war und so ein bisschen aus dem so typischen Alltag raus. Und ich glaube, das hat bei mir auch dazu beigetragen, dass ich halt irgendwie viel so mich beweisen wollte, vielleicht irgendwo auch. Ne? Also es auf der einen Seite irgendwie so mir selber, dass ich das jetzt irgendwie wieder kann und den Weg gehen kann. Und auf der anderen Seite eben schon irgendwie so die Angst zu versagen, glaube ich auch. Und deswegen muss ich das jetzt machen. So, das meine ich halt auch so von außen geprägt, war ja am Ende von mir innen geprägt. So. Aber ich glaube, ich habe auch bis heute oftmals so viel dieses Thema, dass ich Dinge nicht umsonst machen will.
Das ist auch, glaube ich, in der Position, in der du bist, auf jeden Fall eine gute Eigenschaft.
Ja. Nee, aber auch so vom Effort her. Ne? Also, dass ich mir schon immer gut überlege, investiere ich jetzt meine Energie da rein oder halt auch nicht. Und das liegt auch daran, dass ich irgendwie vielleicht auch so eine Vermeidung von Fehlern irgendwie.
Möglich.
In die Richtung.
Verstehe ich.
Ja, wir wollen ja auch nicht umsonst arbeiten, so ist es ja.
Richtig.
Am Ende schon.
Insofern witzig, dass wir da gerade hinkommen. Ich schiel hier so rechts auf meinen Notion-Doc, wo wir so ein paar Notizen gemacht haben. Und mein erster Punkt eben bei den größten Fails und was ihr daraus gelernt habt, ist viel umsonst gearbeitet. Und im Grunde hast du die perfekte Überleitung gegeben, um darin einzusteigen. Und damit würde ich dann auch mal einsteigen. Mein persönlicher größter Fehler, glaube ich, war in meiner Selbstständigkeit, dass ich am Anfang sehr, sehr viel umsonst gemacht habe. Also umsonst im Sinne von gratis.
Pro bono.
Obwohl ich es nicht hätte machen müssen. Ich glaube nach wie vor, dass du, wenn du irgendwo rein willst, dass es Phasen gibt, wo du gegebenenfalls, um dir was aufzubauen, dem einen oder anderen schon mal einen Gefallen tun kannst oder musst, je nachdem.
Ja.
Vor allem, wenn du halt vielleicht nicht in der glücklichen Situation bist, dass du Zugang irgendwie hast zu jemandem, der dich gleich bezahlt oder dass du halt auch gut genug direkt bist in was, dass es das irgendwie rechtfertigt. Aber ich würde sagen, ich hab Kunden bestimmt die ersten 200, 300, 400k beschert, bevor ich den ersten Cent verdient habe. Und so war irgendwann an so einem Punkt, ja, voll. Und ich war irgendwann an so einem Punkt, wo ich gedacht habe, wie kann es sein, dass es allen gut geht, außer mir. Ich aber der bin, der noch am PC sitzt, wenn alle auf der Couch sitzen.
Ja.
Und rückwirkend gesehen, und da kommt der Fehler her, war es halt totales Confidence-Ding. Ich habe mich einfach nicht getraut oder ich war einfach nicht confident genug zu dem Zeitpunkt zu sagen, hey, guck mal, das, was ich mache, schafft Wert, also bitte gib mir Geld dafür. Gepaart mit, ich habe das so gerne gemacht, weil es mein Hobby war.
Ja.
Dass ich den Wert von dem, was ich tue, völlig unterschätzt habe.
Das ist auf jeden Fall ein Fehler, den ich auch schon häufig gemacht habe.
Ja.
Ich glaube aber auch, dass das so ein Ding ist und ich glaube, das ist auch so ein Agency-Thema eigentlich viel, dieses Pro-Bono-Ding machen, damit du irgendwie die ersten Kunden gewinnen kannst, damit du dir deine ersten Testimonials rausziehen kannst, damit du Trust aufbauen kannst, bla. Und ich würde das auch gar nicht unbedingt abschreiben, also so wie du es auch gesagt hast, schon irgendwie auch valide. Aber das würde ich dann auch nicht unbedingt als umsonst bezeichnen. So.
Nee, deswegen habe ich auch gratis nochmal hinzugefügt. Im Nachhinein sind tatsächlich, honestly, viele von den Fällen haben sich nicht gelohnt, aber es gab eben auch welche und am Ende des Tages waren das auch die mir den Fuß in die Tür beschert haben, die sich dann eben doch gelohnt haben, wo dann, weil du triffst ja nicht nur böse, in Anführungszeichen, böse Menschen, die dich ausnutzen, du triffst ja auch Menschen, die sagen, okay, du hast mir einen Gefallen getan, jetzt tue ich dir einen. Und das ist dann irgendwann auch bei mir passiert und so habe ich Zugang in die Branche bekommen. Aber aus heutiger Sicht wäre all das, was ich damals falsch gemacht habe, was jetzt auf dieses Pricing und dieses finanzielle Thema geht, super einfach zu vermeiden gewesen. Und da vielleicht, das ist vielleicht auch smart, by the way, wenn wir über Fail Fast lernen, eben auch unsere Learnings dann direkt irgendwie damit zu connecten. Heute würde ich das komplett anders machen. Und zwar würde ich heute einfach reingehen, wenn ich in einer Situation wäre, wo ich jetzt sage zu Person XY, hey, guck mal, irgendwie, ich mache das für dich. Das sofort aber zu connecten mit einem minimalen Paperwork und zu sagen, hey, schau mal, das und das mache ich für dich for free. Aber wenn daraus XYZ resultiert, dann ist hier der Deal und der greift dann automatisch. Also beispielsweise, wenn ich mich dazu entscheiden würde, aus heutiger Sicht, ich will beispielsweise für jemanden einen Funnel bauen, um Leads zu generieren, dann würde ich sagen, hey, pass auf, ich mache das einen Monat für dich und sobald wir irgendwie X Umsatz oder im besten Fall X Anzahl Leads generiert haben, gehen wir automatisch in ein Retainer-Modell über und du zahlst mir dann 1.500, 2.000, 3.000, wie auch immer, Euro monatlich auf XY Laufzeit.
Ja.
Und das ist so ein Ding, das könnte ich jetzt ein bisschen größer machen. Das geht auch voll oft in diese, man kriegt viele Versprechungen gemacht, die dann nicht eingehalten werden. Also sowas wie, mach das mal für mich und dann besorge ich den Kunden oder ne, all solche Dinge. Ich würde die heute immer sofort connecten mit quasi einer, in Anführungszeichen, Verpflichtung hintendran auch auf der anderen Seite. Also ein Ding wie beispielsweise, gib mir mal 20% Rabatt, ich besorge dir dann 5 Kunden. Hätte ich früher gesagt, okay, hier sind deine 20% Rabatt, ich freue mich auf die Kunden und ich hätte die Kunden selbstverständlich nie gesehen.
Ja,
und heute würde ich halt hingehen und würde sagen, okay, guck mal, für jeden Kunden, den du mir bringst, kriegst du 5% Rabatt beispielsweise. Und du hast genau das Gleiche erreicht, du hast nur du hast die Machtposition halt einmal rumgedreht.
Und ich glaube, das ist halt schon auch was für viele, die irgendwie early on sind und für die, die das noch nie gemacht haben, ist, glaube ich, sich selbst zu verkaufen auch immer so ein Schmerzpunkt. So.
Ja, klar. Weil du es ja auch nicht lernst.
Nee, eben. Also eigentlich fast gar nicht.
Du kommst ja aus der Schule.
So. Ja.
Genau, du kommst aus der Schule, aus der Uni oder wo auch immer und du hast halt jetzt, wenn du nicht gerade irgendwie da schon ne, irgendwie einen Nebenjob hattest oder whatever, oder es dir halt mal jemand so beigebracht hat, du bist ja immer nur getrimmt auf
Leistung.
Ordne dich ein, fall nicht auf. Ja, genau, und leiste was.
Ja, du lernst halt eigentlich in der Schulzeit und auch egal auf was für eine Art von Schule oder was du bist, es geht ja eigentlich nur darum, die Leistung abzuliefern und zu erbringen und nicht, wie du diese Leistung verkaufst. Ja, wenn du mal ein Referat hältst oder sowas so, aber das wird ja auch ganz, da geht es auch am Ende um die Leistung und den Inhalt und nicht darüber, wie geil hast du vorgetragen. So, ja, safe auch, aber es ist halt nicht irgendwie die Leistungsgrundlage. Sonst wäre ja der Inhalt egal. Und das ist, glaube ich, auch so ein Thema, mit dem man dann konfrontiert ist, so nach der Schulzeit. Ja, aber das ist schon, weißt du, was du noch hinzufügen wolltest? Das ist super spannend eigentlich auch, dass dieses Pro-Bono-Ding in der Branche auch so viel empfohlen wird. Also wenn ich mich daran erinnere, was so in so Community-Posts immer mal bei dir steht und dann als Antwort, ja, wie gewinne ich meine ersten Kunden? Ja, mach Pro-Bono-Cases. Dann ist da für mich auch immer so ein gewisser Bruch drin, weil das ist ja kein Kunde dann.
Ja, zum einen das. Und zum anderen ist es oft auch schwerer aus meiner Sicht oder aus meiner Erfahrung ein gutes Ergebnis zu erzielen, weil wenn dein Kunde nicht das Incentive hat, dass du ihn Geld kostest, dann ist halt sein Commitment in deine Arbeit halt häufig auch schlechter.
Ja, darüber haben wir in der Folge schon gesprochen.
Genau, ich habe nie länger auf Feedbacks gewartet, ich habe nie länger auf Inhalte gewartet, wie in den Fällen, wo ich pro bono gearbeitet habe, weil die Uhr lief ja nicht. Und wenn ich heute halt mit einem Kunden in einem Retainer-Modell bin und ich weiß, der zahlt seine 5.000 nächsten Monat, ob der sein Feedback jetzt abliefert oder nicht,
dann kannst
du dir sicher sein, der liefert sein Feedback schon Und wenn nicht, dann macht er das spätestens nach dem zweiten Monat. Und das ist halt auch so ein Ding. Du kommst aus meiner Sicht jetzt nicht pauschal, aber teilweise halt auch schwieriger an Ergebnisse, weil dein Kunde halt einfach keinen Schmerz hat, wenn er dir nicht hilft dabei.
Naja, safe. Aber ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wo man sich einfach reinfuchsen muss, was kommt, wo man nicht irgendwie so den einen Ratschlag geben kann.
Voll.
Außer, lass mal eine Episode zu Pricing machen.
Machen wir auf jeden Fall. Ganz, ganz spannendes Ding auch. Kleiner Call to Action jetzt hier schon mal irgendwie relativ stark am Anfang. Wir würden gerne ein Thema machen zum, eine Folge machen zum Thema Agency Pricing und Freelance Pricing. Und nicht nur dazu, wie sollen meine Preise sein, sondern auch, wie kommuniziere ich meine Preise und wie mache ich meinem Kunden das Pricing attraktiv. Und wenn ihr darauf Bock habt, dann lasst es uns gerne wissen. Schreibt super gerne in die Kommentare oder auf dem Tally-Link, den ihr in der Infobox findet, könnt ihr eure Fragen immer stellen. Und gerne auch ein bisschen spezifisch, wenn das Thema euch interessiert, was genau interessiert euch daran, was wollt ihr wissen, dann werden wir da mit Sicherheit eine Folge zu machen.
So sieht's aus. Ich starre hier auch gerade mal auf das Notion-Doc und muss ein bisschen grinsen beim nächsten Punkt. Fang mal an. Das wird sich später noch lohnen.
Mhm. Ist ja im Grunde eine Ergänzung von dem.
Eigentlich schon.
Oder?
Ja.
Also das ist so ein bisschen diese klassische Ich mach dich reich Floskel. So ein hey, lass mal damit starten und sobald das läuft, kriegst du dann Geld. Ist im Grunde so ein bisschen so ein Ding, viel gearbeitet, nichts verdient. Auch da würde ich halt sagen, so absoluter Käse.
Ja,
das ist den so ein Fehler macht man
nicht nochmal.
Das ist so ein bisschen, als würdest du zum Bauunternehmer gehen und sagst ihm, bau mal das Haus und wenn es mir am Ende gefällt, bezahle ich es vielleicht. Und weirderweise im Agency-Space nicht so unüblich. Und ich frage mich bis heute, warum das so ist. Meine Theorie ist, es liegt daran, dass sehr viele junge Menschen mit wenig Erfahrung selbst verkaufen, wenn ich selbst Vertrauen auf der Ebene irgendwie in diesem Space sind und viel halt Images und viel, hey, ich schaue auf zu dir und das wird dann natürlich in die andere Richtung auch gerne ausgenutzt. Aber wie oft ich das schon gehört habe, ist unfassbar. Also das ist so ein Ding, ich habe so viele Sales Calls gehabt, wo ich gehört habe, ey, fangt mal an, können wir nicht zahlen, nur wenn da was rumkommt, blablabla und ich denke so, Bro, nee.
Ja, wird es heute auch nicht mehr machen. Also schon lange nicht mehr machen. Aber ich denke, das gehört wirklich zu diesem Early-Stage-Thema dazu. Also auch so im Sinne von, das ist ja am Ende so die Beschreibung von Pro Bono. Nur halt ja, irgendwie eben. Versucht es dem oder versucht es irgendwie zu verkaufen. Mhm. Also lasst euch nicht einlullen. So am Ende, wenn ihr eine Leistung erbringt, dann gehört ihr dafür auch bezahlt. Vor allem halt, wenn ihr dahinter steht und es halt irgendwie mit ja auch einem Wert verseht oder diesen Wert halt auch irgendwie transportieren könnt oder den Wert auch selber seht. Das ist ja irgendwie auch so eine ganz wichtige Grundlage, auch um ja halt irgendwie was für jemand anderen zu kreieren, zu schaffen, zu erreichen. Und ich würde auch gar nicht unbedingt nur von monetärem sprechen. Also was meinte ich eben auch, so umsonst heißt für mich gratis.
Mhm.
Aber es kann ja auch eine andere Art von Gegenleistung sein. Also wenn du sagst, das meinte ich eben schon mal mit diesem Testimonial-Ding und so, das ist halt am Anfang super wichtig, dass du dir Trust aufbaust und irgendwie so eine Beweise für deine Dienstleistung auch hast, für den Wert deiner Dienstleistung. Und selbst wenn das, wenn es das ist, aber lasst euch von diesem, ja mach mal, kommt dann später. Mm-mm.
Ja, 100 Pro. Also im Grunde kann es ja nur zwei Möglichkeiten geben. Entweder du verklausulierst es halt direkt, sodass du weißt, wenn ich das erzielt habe, kriege ich das. Und das solltest du aber auch nicht grundsätzlich machen, sondern auch erstmal nur, um reinzukommen aus meiner Sicht. Oder du tauschst halt. Ne? Also wir machen das ja heute noch. Du kümmerst dich um unsere Website, wir kümmern uns um dein Herz. Oder
was ja auch fein ist, wenn du halt mit Partnern zusammenarbeitest, wo du weißt, dass du dich drauf verlassen kannst.
Voll, voll.
So, das ist halt auch am Ende wieder dieses, auf was für einer Ebene sind wir miteinander unterwegs und vertraust du dem Gegenüber auch oder vertraust du, dass derjenige dir vertraut?
Ja, voll.
So, weil voll. Am Ende ist das ja irgendwie so das, was dann zählt. Weil eine Hand wäscht die andere, ist halt schon nochmal was anderes aus, als fangen wir an, dann später gibt es irgendwie eine Belohnung dafür.
100%. Vor allem, weil du auf Augenhöhe bist. Also das ist ja das Thema. Du bist nicht quasi in der Bittstellerrolle dann zu sagen, hey, übrigens, ich hätte jetzt gerne mal Geld, bitte. Und dann bist du halt meistens ja schon so tief drin, dass du eigentlich auch nicht zurückziehen kannst, weil du schon viel zu viel gearbeitet hast, um es jetzt ganz aufzugeben. Oder du hast dich verliebt in das Projekt, was ja auch oft passiert. Du bist halt auf Augenhöhe und ich glaube, das ist das Wichtigste am Ende des Tages, dass du respektiert wirst und dass du immer irgendwie in einer ähnlichen Position bist.
Und es wird für dich halt auch immer schwerer, wenn du von vornherein irgendwie pro bono arbeitest oder halt für einen geringen Retainer arbeitest, dein Pricing zu erhöhen beim gleichen Kunden. Außer du kannst halt irgendwie eine signifikante Wertsteigerung
auf jeden Fall
so darstellen. Das hat auch irgendwie was so mit so Machtgefälle zu tun am Ende.
Ja. By the way, auch skalierbares Pricing, spannendes Thema für ein Agency-Pricing-Folge. Weil häufig hat man ja so ein Ding, man hat am Anfang Pricing, das gefällt einem, das klingt gut für die ganze Sache und nach einem halben Jahr denkst du dir so, buh, jetzt habe ich dir irgendwie 600.000 eingebracht und habe 3.000 Euro verdient, irgendwas stimmt hier nicht. Also auch das ist so ein Thema, was wir auf jeden Fall mitnehmen können. Wie mache ich mein Pricing so, dass es mitwächst? Ja, so viel dazu. Nächstes Ding, was ich auf jeden Fall auf der Liste habe, toller Außenauftritt, aber keine Kunden, beziehungsweise dem zugrunde liegend einfach falscher Fokus. Ja. Ich weiß noch, meine erste Company, mein erstes selbstständiges Projekt bestand daraus, ich habe am ersten Tag Visitenkarten bestellt, ich habe am zweiten Tag irgendwie, keine Ahnung, T-Shirts bestellt mit dem Logo drauf und ich habe am dritten Tag eine Website gebaut, bevor ich wusste, was mache ich überhaupt. Also wirklich, so lustig wie es klingt, ich wusste wirklich gar nicht, was ich mache. Und auf eine ganz weirde Art und Weise hat sich das aber richtig angefühlt.
Ja.
Und so war dann mein erstes Jahr Selbstständigkeit, bestand daraus, dass ich mich positioniert habe oder eher, dass ich meine Außendarstellung aufgebaut habe, bevor ich mich positioniert habe und bevor ich eigentlich wusste, wer sind meine Kunden, was will ich verkaufen und was sind die Features davon. Also so klassisches Business Modeling hat mir einfach gefehlt. Und dann habe ich später mit Addicts bin ich in ein Konstrukt gekommen, wo wir halt, wie lange hatten wir keine Website? 2 Jahre oder so. Ich habe 2 Jahre lang jede Woche die Frage bekommen, warum habt ihr keine Website? Warum ist eure Außendarstellung im Grunde nicht da? Und ich habe aber gedacht, ey, aber dafür habe ich jetzt 40, 50 Kunden. Das ist mir deutlich lieber. Das heißt, ich habe halt am Anfang irgendwie mich total falsch fokussiert, und ich sehe das so, so, so häufig, weil natürlich, wenn du keine Kunden hast, Kunden zu akquirieren, kostet entweder Geld oder ist unangenehm.
Ja.
Oder macht keinen Spaß in den meisten Fällen. Also ich denke jetzt so an so Sachen wie Kaltakquise, Cold Calling, irgendwo klingeln gehen, wie auch immer. Da ist natürlich zu Hause sitzen, sich als der coole Selbstständige fühlen mit dem neuen MacBook irgendwie und eine Website bauen, natürlich geiler und fühlt sich auch produktiv an, aber bringt halt unterm Strich nichts. Und ist ein Riesenfehler, den ich gemacht habe. Also ich würde wirklich jedem empfehlen, wenn du wählen kannst zwischen geile Website und kein Cash und Cash, aber keine Website, nimm immer das Cash.
Definitiv. Das und halt auch irgendwie, du musst ja auch nicht von Anfang an irgendwie klar sein, wer deine Kunden sind, solange du welche hast.
Ja.
So, das kannst du ja auch über die Zeit noch entwickeln. Das ist ja nicht irgendwie das, wo du kannst ja, du musst ja nicht erst den Auftritt haben und dann die Kunden gewinnen. So, das ist ja Worst-Case-Szenario eigentlich.
Voll. Vor allen Dingen, weil du, also da muss ich sagen, da bin ich übrigens ein bisschen Gegner zu fast jedem, du kriegst ja als erstes immer gesagt, und ich würde das schon auch grundsätzlich unterschreiben, aber nicht immer, sei dir absolut im Klaren, wer deine Kunden sind. Und ich muss ehrlich sagen, ich war mir das nicht. Ich kannte die Mechanismen von such dir eine Nische, geh so nah, wie es geht, geh so spezifisch, wie es geht. Das wird einfacher dadurch. Aber trotzdem habe ich mich halt immer gefragt, ja, aber wohin soll ich denn gehen? Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Und jetzt war ich eine Person, die halt nicht durch ihren Lebensweg, durch ihre Family oder Erfahrung oder was auch immer also weißt du so, ich komme nicht aus einer, keine Ahnung, Immobilienmaklerfamilie und weiß deswegen jetzt, okay, Immobilien sind meine Dinge oder Steuerberater oder was auch immer. Also ich war wirklich so komplett frei. Und wie zur Hölle soll ich jetzt wissen irgendwie, wer ist mein Kunde? Und von diesen Dingen, die ich heute weiß, also irgendwie, wie rechnest du dir deine Zielgruppe aus? Wie groß ist der Addressable Market und so? Davon wusste ich natürlich damals nichts. Und dementsprechend würde ich auch sagen, es muss gar nicht zwingend immer so sein, dass du sofort weißt, wer es ist. Vor allem nicht, und da sind wir zwei ja auch irgendwann zum Entschluss gekommen, es muss gar nicht eine definierte Branche sein, sondern es muss eigentlich eher nur ein definierter Use Case sein, eine definierte Awareness deiner Leistung gegenüber, die gegeben sein muss.
Da kann ja auch Positionierung anfangen. Also das sind ja auch Dinge, die die oftmals, glaube ich, einfach so ein bisschen verschwiegen werden oder so runtergebuttert werden, dadurch, dass das Thema Positionierung immer sofort mit Branche und Nische verknüpft wird.
Ja.
Aber du musst dich ja auch nicht über deinen Kunden positionieren, sondern du kannst dich ja auch über dein Skillset, über die Dienstleistungen, die du machst, über also dein Produkt am Ende positionieren. Das ist ja das, was irgendwie im E-Com auch abgeht. Also das ist ja auch so rum. Und musst es quasi gar nicht unbedingt festlegen. Du kannst ja auch erst mit einer Branche anfangen und dann die nächste machen, wenn es deine Dienstleistung zulässt. So.
Voll. Ich meine, es macht schon Sinn, sich zu fragen, habe ich irgendwo Zugang, habe ich irgendwo Knowledge und kann ich irgendwo mitreden? Also wenn ich jetzt weiß, zum Beispiel, keine Ahnung, mein Dad ist Steuerberater und ich will Recruiting machen, dann würde ich schon mal überlegen, ob ich Recruiting für Steuerberater mache, weil ich halt weiß, wie die sprechen, wie die drauf sind. Ne? Ich kenne so ein paar vielleicht und gegebenenfalls kann mir mein Dad dann auch einen besorgen, der mir irgendwie einen ersten Auftrag gibt und so. Das macht natürlich schon Sinn, sowas zu nutzen, wenn man es hat. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ey, so forsch auch mal ein bisschen.
Ja, und da verschließt dich halt nicht davor. So,
genau.
Also wenn du dich jetzt halt auf die Steuerberater festlegst und bei dir klopfen aber nur Anwälte an.
Do it. Ich glaube, gerade am Anfang, wenn es halt darum geht, einfach Geld ins Haus zu bringen, dann du solltest natürlich nicht immer irgendwie alles machen für Geld, aber so, wir müssen alle essen.
Ja, und Positionierung dann ist halt auch irgendwie nicht alles so. Also klar, ist halt sweet, wenn du irgendwie sagst, du machst jetzt Recruiting für die Steuerberater da und baust dir das halt irgendwie über die Zeit auch auf, dass du dir der oder die Ansprechpartnerin für Recruiting für Steuerberater bist. So. Aber es schränkt dich natürlich auch massiv ein.
Jede Person, die Business Modeling oder so Sachen wie Business Model Canvas, Gründungsberatung und so macht, die das gerade hört, schlägt die Hände über dem Kopf zusammen.
Ja, die weinen schon. Ich hör's.
Das Ding ist halt, wie gesagt, das ist ja auch ein bisschen so, teilt eure Fails und deswegen ist das hier halt alles auch ein bisschen persönlich geprägt. Aber ich muss sagen, was ist unsere größte Zielgruppe heutzutage? Wollen wir die meisten Kunden? Das sind wahrscheinlich VC-backed Startups oder generell funded Startups und Softwareunternehmen.
Und SaaS, ja, genau.
Und hättest du mich vor 5 Jahren gefragt, wer wird deine Zielgruppe sein, wären das, und da gebe ich dir Brief und Siegel drauf, die allerletzten, die ich dir genannt hätte.
Same.
Und damals dachte ich, hey, ich suche mir mal hier den Finanzberater und hier den Versicherungsdude und vielleicht da noch ein Immobilienunternehmen und wenn es richtig gut läuft, vielleicht so ein Mittelständler irgendwie. Und ich wäre niemals darauf gekommen. Und es kam halt nur dazu, weil ich mich eben nicht verschlossen habe und weil ich gesagt habe, ey, komm.
Aber auch, weil du irgendwie auch angefangen hast, und das ist bei dir nicht anders, einfach offen dafür zu sein. Also Leute kennenzulernen, dich mit Menschen zu connecten und dem irgendwie dich auch nicht so zu verschließen. Also ich glaube, wenn du halt super stark in dem Mindset drin geblieben wärst, zu sagen, das ist die einzige Nische, die ich habe und darüber darf irgendwie nichts hinausgehen, dann machst du dich ja oder verschließt du dich ja auch gegenüber Opportunität.
Ja, voll. So. Und das bringt mich zum nächsten Punkt. Interessanterweise, das zu späte Connecten mit Menschen in der Branche oder Gleichgesinnten. Mhm. Ich bin so ein Typ, ich gestehe mir nicht so gerne ein, wenn ich schlecht in was bin. Und dadurch, dass du natürlich nicht als Profi zur Welt kommst, bist du am Anfang halt meistens noch schlechter in Sachen als andere oder zumindest fühlst du dich so. Und ich weiß noch damals irgendwie, als ich in der ersten Facebook-Gruppe war oder in der ersten Perspective-Community oder wo auch immer, ich habe halt sehr lange mitgelesen und sehr wenig teilgenommen, irgendwie proaktiv, weil ich halt basically dachte, ich habe halt nichts zu sagen oder wenn ich was sage, dann ist es vielleicht falsch und ich hatte Schiss, vielleicht lacht mich jemand aus oder weißt du, irgendwie so ein Ding. Und im Nachhinein hätte ich früher auf Menschen zugehen sollen, definitiv, weil daraus entstehen halt, und das ist, glaube ich, jedem klar, aber man muss es manchmal einfach nochmal sagen, so die besten Dinge, also die besten Kunden, die besten Retainer, die besten, die einfachsten Cases, also die kommen immer über Connections.
Ja.
Aber du musst halt ready sein, die zu machen.
Ja, das und halt auch irgendwie andere Business-Opportunitäten wie Partnerschaften und Co. ja auch. Also ich erinnere mich auch an Talks, die ich so mit Leuten hatte, auch aus der ganzen Bubble da, die einfach super stark geprägt waren davon, ja, ich mache für mich selber eigentlich gar keine Akquise, weil es entsteht alles über mein Netzwerk.
Voll.
So, ich kenn so viele Leute. Das kann ich eigentlich unterschreiben. So. Also,
100%. Ich meine, es ist ja bei uns auch so, oder? Die größten Kunden und die coolsten Kunden, die sind irgendwie, die haben sich gegenseitig reingebracht. Und wenn du gut connected bist, dann macht das halt auch Sinn. Ich habe heute zum Beispiel mit einem ehemaligen Addicts-Kunden telefoniert, der tatsächlich irgendwann gekündigt hat. Nicht weil es nicht funktioniert hat, sondern wegen einer persönlichen Thematik. Würde jetzt jeder sagen, ist aber tatsächlich wahr. Wir haben auch schon Kunden gehabt, die so gekündigt haben. Aber weil wir einfach cool in der weil wir uns cool connected haben, hilft er uns heute bei was beispielsweise. Also sein Fachgebiet ist einfach irgendwie Fördermittelmanagement, Datenschutzberatung. Und wenn du cool bleibst und connected bleibst, und wir haben uns damals auch auf einem richtig coolen Ding getrennt irgendwie. Ich habe damals war so ein, hey, wir müssen das beenden, weil ne, XY, ohne jetzt, ich will jetzt nicht so krass drauf eingehen, weil es eben zu viel irgendwie aufdeckt. Und ich habe damals gesagt, ey, komm, wir haben noch einen 3-Monats-Vertrag, scheiß drauf, so, lass ihn canceln, alles cool. Ja. So, lass einfach gut in Kontakt bleiben. Und es lohnt sich bis heute. Also wir tauschen uns aus. Er hat auch nach seiner Kündigung in Anführungszeichen noch Kunden empfohlen. Wenn ich ein Problem habe, kann ich ihn anrufen. Also auch in der Richtung, wenn auch mal vielleicht zum Beispiel so ein Ding auseinandergeht, versucht trotzdem immer auf einer coolen Basis zu bleiben, weil man sieht sich immer zweimal im Leben.
Ja, entweder und das oder halt, also es entstehen ja auch dann dadurch weitere Kontakte. Und ich glaube aber auch einfach, dass das so ein bisschen in der Natur auch liegt, die wir jetzt vielleicht so kulturell irgendwie an den Tag legen. Also wie wir generell in unserem Konstrukt mit Menschen umgehen, mit denen wir arbeiten. Und ich glaube, das ist was in der Bubble oder der Branche schon eher so ein bisschen seltener vorkommt. Und das würde ich jetzt gar nicht unbedingt selbstbeweihräuchernd sagen, sondern in der Bubble ist es oft und viel so, dass schon so ein Hin- und Her-Gebiefe und sich gegenseitig fighten Ding da ist. Und da auf so einer coolen Ebene miteinander umzugehen, zu sagen, hey, ich appreciate das, was du machst. Und wir müssen nicht zusammenarbeiten, aber hey, hier cool und bla. Kommt schon seltener vor.
100%.
Kommt immer mehr, aber kommt selten vor.
100%. An der Stelle Shoutout an jeden Hater. Ich wünsch euch alles, was ihr uns auch wünscht. Voll. Ist auch ein Ding. Ich meine, du weißt es ja. Ich reg mich gerade sehr viel über diese Themen auf. Weil ich mir immer denke, ey, seid doch einfach mal alle ein bisschen korrekter zu Ende. Ne? Aber ja, safe. So könnten wir jetzt ein Riesending aufmachen. Aber an der Stelle würde ich gerne mal zu mehr Liebe und zu mehr Unterstützung aufrufen. Schaut mal nach links und rechts. Wir alle sind vielleicht irgendwie in der gleichen Branche, dennoch ist der Kuchen groß genug für alle. Wenn wir uns gegenseitig alle helfen würden, kommen wir weiter, als wenn wir uns gegenseitig irgendwie versuchen zu schaden. Voll. Und so, es gibt so viel Abfuck auf der Welt. Fuckt euch nicht ab mit Sachen, die nicht abgefuckt sein müssen.
Ja, vor allem auf einer menschliche Schiene. Das ist so das, was mich, glaube ich, auch irgendwie immer wieder an der Bubble gestört hat. Und wo ich mich bis heute frage, muss das halt sein oder ja, muss es halt nicht sein. Also es soll wirklich nicht sein oder darf nicht sein und so weiter.
Bro, wie viele Tage ich habe, wo ich irgendwie abends im Bett liege und mir denke, warum tue ich mir diese Shitshow an? Warum, was ist das eigentlich für Theater, in dem wir sind? Aber irgendwie kommt dann wieder die Hoffnung durch, beziehungsweise es gibt ja dann auch so viele coole Menschen. Also ich denke an so viele Menschen, mit denen man so mal connected hat, mit denen man vielleicht nicht jeden Tag zu tun hat, aber weiß irgendwie, die sind uneingeschränkt cool. Also so ein, ich denke an dich, Danny, falls du zuhörst, oder Musti, oder weißt du, so die ganzen Leute irgendwie, Tarek, und es gibt so viele andere, wo man nicht jeden Tag schnacken muss, aber weiß, ey, so
die Connection ist da.
Die machen ihr Ding, die sind cool. Ich gönne jedem von denen alles von Herzen und ich weiß, die würden mir auch alles von Herzen gönnen.
Safe.
Viel geiler.
Viel geiler als die ganzen. Es macht auch viel mehr Spaß einfach so. Also ich freue mich halt, wenn ich sehe, was für Erfolge andere erzielen. Voll. Wenn ich weiß, die haben dafür hart gehustelt und sich's verdient so.
Voll. Same.
Ja.
Ja, es geht mir auch so. Und ich will. Das ist doch immer so ein bisschen so ein Ding, während ich das sage, ich fühle mich immer, als würden wir uns darstellen wollen wie so die größten Samariter. Also ich habe auch mal Abfucks, ich sehe auch mal einen LinkedIn-Beitrag und denke mir so, ey, was bist du eigentlich für ein Pisser?
Ja, klar.
Das gehört auch dazu, to be honest. Aber so im Großen und Ganzen, wirklich gönn doch jedem seinen Erfolg.
Oder?
Irgendwie, ja. Und wenn
ich finde es halt auch irgendwie nicht so schwer, wenn ich ehrlich bin. Also es ist irgendwie so eine Grundhaltung, die ich jedem gegenüber habe. Und
du bist auch selber glücklicher, glaube ich.
Ja, safe. So, weil ich mich halt nicht mit dem ganzen Scheiß beschäftigen muss. Voll. Das ist halt auch irgendwie schwer abzukeepen, wenn man weiß, was da so abgeht.
Voll.
Wer mit wem und bla und nervt halt auch.
Voll. Und in dem Ding, ein Tipp, den ich auch jedem geben würde, ist jetzt kein Fehler, den ich gemacht habe, Gott sei Dank, sondern eher im Gegenteil. wenn du merkst, du kannst helfen und du kannst mit wenig Effort ein großes Problem einer anderen Person lösen, dann tu es. Ja. Ist so meine Empfehlung. Also ich kriege voll oft, irgendwie werde ich gefragt, so ey, jetzt hast du eine halbe Stunde mit mir gecallt, warum machst du denn das? Weißt du, manchmal fragt mich jemand auf LinkedIn irgendwie eine Frage zu Meta-Ads oder wie auch immer.
Ja.
Und ich habe dann, ich beantworte jetzt nicht jede Frage irgendwie stundenlang, weil das geht halt auch nicht natürlich. Aber manchmal hast du gerade Zeit und manchmal hast du gerade Bock und fühlst dich im Mut. Und dann sage ich manchmal, ey, guck mal, hier ist ein Zoom-Link, komm mal kurz rein, ich erkläre dir das. Und dann wirst du halt manchmal gefragt, warum machst du das jetzt gerade? Und dann sage ich halt immer so, ja, warum nicht?
Also ja, ich mach vor das jetzt. Allem, weil auch wenn ich mir überlege, wie oft ich das gebraucht hätte.
Ja, eben, genau das ist
es. Genau das gebraucht hätte, mich hinzusetzen und zu sagen, da ist jetzt jemand, der oder die hat Ahnung. Und das sind die 10 Minuten, die mir mein Leben so unfassbar erleichtern.
Ja, voll.
So, das ist so ein bisschen dass ich mich jetzt so 3 Stunden mit Google und ChatGPT dahinsetze.
Das ist so ein bisschen so ein Nicht-Vergessen-Wo-Man-Herkommt-Thema, glaube ich.
Ja, safe, irgendwo schon.
Und natürlich, und da muss man auch ganz ehrlich sein, daraus entstehen halt auch Dinge. Und daraus entsteht auch manchmal Umsatz, ehrlicherweise.
100%.
Und das ist ein Ding, würde ich jedem empfehlen, wenn du die Möglichkeit hast zu helfen und es kostet dich nicht unheimlich viel, dann hilf. Auch das da ist wieder so ein Ding. Bisschen Moralapostelfolge, aber auch da so ein Ding, wenn wir alle ein bisschen mehr so handeln, geht es uns allen im Kollektiv besser.
Das und auch irgendwie so, das tut einfach auch gut so.
Safe,
also nicht nur, dass es einem besser geht, sondern es tut der Branche gut und damit tut es auch jedem Einzelnen gut.
Das kann ja auch einen egoistischen Ansatz haben. Weißt du, ich meine, wenn ich jetzt dir helfe, um mich besser zu fühlen, ist trotzdem gut, weil wir profitieren trotzdem beide daran.
Safe. Ja, ich meine, mein Dad sagt immer, wenn jeder an sich selbst glaubt, ist an jeden gedacht. So, aber es tut halt nicht jeder an sich selbst glauben. Darum müssen manche halt auch an andere glauben. Und das entsteht halt dann dadurch, dass man halt auch mal die Tür aufmacht und sagt, guck mal, so funktioniert das für mich.
100%.
Ja.
Das habe ich aber auch tatsächlich, ist auch ein großer Fehler, den ich gemacht habe, in einer umgekehrten Version. Ich habe sehr lange nicht um Hilfe gebeten, als ich Hilfe gebraucht hätte, aus Ego-Themen heraus. Also aus dem Ding heraus, ich schäme mich, ich kann mir nicht eingestehen, dass ich was nicht kann und ich habe Angst vor einer negativen Reaktion gegebenenfalls.
Ja.
Und deswegen habe ich gerade in der Anfangszeit sehr viele Kämpfe alleine gekämpft, sowohl operativ als auch mental. Und als ich aber irgendwann angefangen habe, das kam natürlich auch ein bisschen mit dem Thema, ich werde älter, ich habe mehr gesehen, ich werde ruhiger, ne? So, irgendwann schockt dich halt nicht mehr alles, dass ich viel offener mit Menschen wurde. Und zum Beispiel auch so ein Ding wie heute, dass wir über Fails reden, führt garantiert dazu, dass Dinge wieder einfacher werden in der Zukunft, weil man nicht immer so das Gefühl hat, man muss so eine perfekte Fassade aufrechterhalten.
Ja, oder irgendwie, dass man halt allein mit seinem Thema ist. Also das ist, jetzt sind ja auch noch in dem Peers-Projekt mit drin, wo das quasi so das Motto des Tages ist. Oder so ein bisschen das Geschäftsmodell auch, was ja auch einfach wirklich was Wunderschönes so ist, dass man eben nicht alleine ist und dass es super viele Menschen gibt, denen es genauso geht wie dir. Und das muss ja nicht unbedingt mit Mental Health zu tun haben. Das kann ja auch praktisch mit irgendeinem, was weiß ich, eine Anstellung im Ads Manager zu tun haben. Aber wenn du halt Hilfe bekommst und weißt, dass du nicht alleine damit bist, so egal, wenn sich jemand einfach besser damit fühlt.
Voll. Und ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, wenn du ehrlich und aufrichtig nach Hilfe fragst, halt auch nicht unverschämt bist, also du musst dann auch schon natürlich verstehen, jetzt wird sich niemand 6 Stunden mit dir hinsetzen für nichts, aber wenn du mal ehrlich fragst, guck mal, hier kannst du mir mal kurz 10 Minuten das oder das zeigen oder wie auch immer. Ich war überrascht, wie viele Leute dann bereit waren, das auch zu tun, als ich mich überwunden habe zu fragen.
Ja, voll.
Viele Leute, auch von denen ich es nicht gedacht hätte.
Ich glaube, ich habe auch early, also ich meine, ich bin, meine ersten richtigen bezahlten Jobs waren ja auch immer schon im Agency-Space. So als Junior angefangen und so weiter. Und ich hatte am Anfang schon sehr viel Respekt zu fragen, weil ich immer das Gefühl hatte, ich nerve Menschen.
Mhm.
Also ich hatte immer Schiss, irgendwie so, boah, ich fände das auch so nervig, wenn ich die ganze Zeit irgendwelche Fragen bekommen würde. Dann kann ich ja gar nicht arbeiten. Also habe ich halt auch immer den Weg genommen, mir Dinge selber zu erschließen. Und ich glaube, dass es auch eine Qualität ist, die ich bis heute irgendwie zu meinen Talenten schätzen kann, zählen kann.
Auf jeden Fall.
Mir Dinge einfach zu erschließen und einfach zu sagen, ja gut, let me figure it out so.
Mhm.
Aber das in Kombination mit, wenn ich weiß, der Punkt ist gekommen, wo es für mich gar keinen Sinn macht, mich damit zu beschäftigen, wenn ich weiß, wer es weiß.
Ja.
Das war irgendwie der Punkt, der dann für mich dafür gesorgt hat, dass ich erstens sehr deutlich produktiver bin in dem, was ich tue, ja, und mich auch deutlich besser fühle, weil ich weiß, hey, Leni, das musst du irgendwie nicht alleine knacken. So, es gibt ja einfach Menschen, die dir dabei helfen und auch zu realisieren, dass das eben nicht so ist, dass man davon genervt ist, Fragen gestellt zu bekommen.
Mhm. Ja, voll. Voll.
Das ist halt irgendwie auch so der Punkt gewesen. Aber ich würde trotzdem sagen, dass dieses sich mich alleine durchschlagen und ja, diesen Figure-It-Out-Ansatz zu haben, mir durchaus auch geholfen hat, einzuschätzen, wann Hilfe halt irgendwie sinnvoll für mich ist und auch mich dazu gebracht hat, mehr Hilfe geben zu wollen, dass ich dann in die ersten Führungspositionen und so gegangen bin, hat auch irgendwie am Ende damit zu tun, dass ich ja wusste, wie es geht und Bock hat, das anderen Leuten beizubringen.
Ja.
So,
ist, ja auch, das, ist ja auch voll erfüllend.
Ja, es, also war es für mich immer schon. Also definitiv. Ich hatte immer ein großes Herz dafür, Leuten zu helfen, sich selbst zu helfen.
Ja, ey, aber auch, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei mir auch aus übertrieben egoistischen Gründen teilweise. Also wenn ich jetzt zum Beispiel...
100 Pro.
Ich weiß jetzt zum Beispiel, Menti hat mich hier die Woche angerufen und hat gesagt, so, ey, ich habe gerade einen Deal irgendwie für 9K geclosed. Und der war so happy und das hat meinen ganzen Tag wirklich bereichert. Und ich habe mich am Ende mehr für mich, also ich habe mich natürlich für ihn gefreut, aber ich habe mich auch richtig darüber gefreut, dass mein Tag dadurch geiler wurde. Und aber warum ist das passiert? Im Grunde, weil ich mich eine halbe Stunde mit ihm über ein Thema unterhalten habe, was eigentlich relativ banal war, aber ihm einfach so diese 5% Sicherheit geben konnte. Und das sage ich jetzt eben nicht, um quasi zu sagen, ich bin krass genug, um ihm in einer halben Stunde diesen Deal zu verschaffen, sondern er war krass genug, das zu machen. Er brauchte einfach nur kurz diesen Stupser und es hat für mich, es hat mich nicht viel gekostet, ihm diesen Stups zu geben.
Ja.
Und das meine ich. Also manchmal kann man mit so, so wenig Einfluss jemand anderes Leben so, so krass bereichern und das bereichert einen selber dann wieder so krass. Und das finde ich schön.
Voll, bin ich ganz das bei dir.
Das macht Spaß. Und ich glaube, jeder, der irgendwie so Sachen gerne macht, also irgendwie, keine Ahnung, ob es jetzt ehrenamtliche Dinge sind oder whatever, kann das, glaube ich, sehr, sehr fühlen.
Ich glaube, wenn man mal was gefunden hat auch, also nicht nur so thematisch, aber auch so vom, ja doch schon thematisch, wo man merkt, das macht mir Spaß, das anderen Leuten beizubringen, so, dann sollte man das auch irgendwie weiterhin forcieren. Ich glaube, das kann einem einfach auch nur so eine gewisse Happiness einfach geben. Und das muss auch gar nicht unbedingt im Business-Kontext sein. Ich glaube, das ist so ein, schon auch so, irgendwie so ein ganz normaler menschlicher Behavior. Aber
auf jeden
Fall. Ja, don't forget about it so. Also das tut dir halt auch gut. Und ja, speaking from personal experience, also ich sehe hier gerade den nächsten Punkt und ich finde, der passt super gut dazu.
Mhm.
Und zwar zu viel Angst, also zu zögerlich gewesen zu sein.
Mhm.
Mhm. Boah, habe ich es oftmals bis heute noch, nicht unbedingt im Business-Kontext.
Mhm.
Aber kommt immer mal wieder hoch, würde ich sagen auch. Das ist so ein Fail fast, nein faster, den ich immer mal wieder lernen muss.
Ja.
Vor allem auch so bei neuen Themen, wo ich so vielleicht auch noch nicht so selber von meinem Skill überzeugt bin.
Mhm. Und wie äußert sich es dann? Also im Sinne von, du lässt Dinge zu lange verborgen und pushst sie nicht, obwohl du hättest sollen, weil du zu viel Angst hattest vor der Reaktion? Oder ist es eher so ein...
Schon.
Angst vor dir selber, also Angst dir selber einzugestehen, dass es nicht so gut geworden ist, wie du es dir erhofft hast?
Das kann ich gar nicht so direkt beantworten. Also ich habe eher so dieses Ding, dass ich dann merke, ich habe so eine leichte Avoidance einem Thema gegenüber. So, so nach dem Jahr kann ich auch später machen. Und da gehen bei mir dann selber schon die ersten Alarmglocken an, weil ich eigentlich ein recht strukturierter Mensch bin immer schon.
Ja.
Und wenn ich dann so merke, das hast du jetzt irgendwie so um einen Tag schon geschoben, was zu tun, dann merke ich, habe ich da irgendwie Angst vor oder habe ich aber noch keinen Bock drauf, also sollte ich mich dann mal mit beschäftigen. Und eigentlich in fast allen Cases ist es so, wenn ich es dann gemacht habe.
Dann tut's gut
und dann denke ich mir so, ja, was war jetzt das Problem dabei?
Ja, verstehe ich komplett.
So. Und das ist eigentlich so ein Fehler. Ich selbst hört das gar nicht auf, dass man sowas hat. Dass man irgendwie Schiss vor was hat und dann sich so am hinten raus dann denkt, ja, wow, war jetzt irgendwie gar nicht so wild oder so schlimm.
Ja.
Aber ich glaube, man kann ein gewisses Bewusstsein dafür entwickeln, dass man so einen eigenen Behavior entdeckt. So, hey, wenn ich sowas mache, dann bedeutet das für mich, vielleicht habe ich da was, was ich mal adressen sollte, angehen sollte. So, wii, wii, Alarmglocken.
Ja. Ja, das ist ja auch so
sich selber.
So ein Feel the Fear and Do It Anyway kind of thing. Ne? Genau. Ja. voll wichtig, voll wichtig. Ich würde auch da sagen, auch bei mir, ich wäre wahrscheinlich um Monate schneller vorangekommen, wenn ich oft nicht Schiss gehabt hätte. Und ich sehe das oft, ich muss an ganz viele Menschen gerade denken, denen ich wochenlang hinterhergelaufen bin und gesagt habe, du bist krass, dein Stuff ist krass, deine Ads sind krass, alles ist super, drück bitte einfach den Veröffentlichen-Button. Und irgendwas war dann immer und ich bin part of it, also ich bin selber so ein Typ. Ich habe teilweise manchmal Freebies 8 Monate rumfliegen, bevor ich die publische, weil ich mir denke, boah, vielleicht ist es nicht geil genug und vielleicht enttäusche ich irgendjemandes Erwartungen und blablabla. Und dann entweder kommt jemand anders und pusht es und du denkst dir so, fuck, jetzt habe ich 8 Monate gewartet, die ich hätte nutzen können.
Ja.
Oder du machst es dann doch und du bist auch gut und du denkst dir, okay, jetzt hätte ich aber das gleiche Ergebnis schon vor 8 Monaten haben können. Und dann ist es immer Abfuck. Und aber ich würde lügen, wenn ich sage, ich bin heute frei davon. Ist es besser geworden? Also du wirst natürlich irgendwann ein bisschen more confident und ein bisschen ruhiger. Das kommt natürlich auch mit ein paar Dingen. Das kommt mit Umfeld irgendwie, das dir Sicherheit gibt. Das kommt mit Kontostand, der dir ein bisschen Sicherheit gibt und weißt du, mit so vielen anderen Dingen. Auch mit der Fähigkeit zu wissen, wenn Dinge nicht funktionieren, was mache ich dann? Ich würde sagen, das ist auch eine der wichtigsten Fähigkeiten, die mit Erfahrungen kommen, dass du weißt, wenn jetzt was nicht funktioniert, was mache ich denn dann eigentlich? Also ganz, ganz oft ist so ein Ding, wenn ich mit Kunden oder potenziellen Kunden zum ersten Mal spreche und die sagen, was ist denn jetzt, wenn die Kampagne nicht funktioniert, dann kann ich vollster Überzeugung sagen, dann habe ich 10 Ideen, was wir dann machen. Und die hatte ich halt früher nicht.
Ja.
Und ja, also insofern auch da der Aufruf an jeden da draußen, der sich gerade fragt, soll ich meinen Funnel pushen? Sind meine Ads gut genug? Whatever.
Einfach machen.
Du wirst es nie rausfinden, wenn du Leute nicht entscheiden lässt, die relevant dafür sind. Und mein guter Freund Gabriel sagt immer zu mir, better done than perfect. Und das ist auf jeden Fall sowas von wahr. Und ich muss mindestens 2-mal am Tag darüber lachen. Also da bin ich auf jeden Fall noch drin.
Ich auch challengen würde, ob es immer so ist. Also ich glaube, das kommt auch, boah, ich war zu weit weg vom Mikro, sorry. Auch sorry nochmal für den Ton in der letzten Episode, fällt mir gerade so auf.
Upsi.
Weißt du, was ich challengen würde? Ob es immer so ist. Also eigentlich nicht Thema der heutigen Folge, aber manchmal ist auch better perfect than just push it out besser.
Ich glaube, es gibt so ein Threshold. Ich glaube, wenn du einen gewissen Qualitätsstandard hast, dann ist es die zusätzliche Arbeit nicht mehr wert. Das ist ein ganz häufiges Thema bei mir zumindest gewesen in Consulting Calls, dass ich Leuten gesagt habe, wenn, also Pareto-mäßig, ne, wenn du an einem bestimmten Limit von Qualität angekommen bist, dann kostet es sich sehr viel Zeit, den Rest noch rauszuholen, aber für die Menschen da draußen hat das nur ganz wenig Relevanz.
100%.
Also ich glaube, der Sweet Spot ist die Krux irgendwie oder schwierig zu finden.
Und nur mit Erfahrung ist der auch zu finden. Und halt, wenn du weißt, was dein eigener Anspruch ist versus was der Anspruch deiner Zielgruppe eigentlich ist. Also wenn du halt so ein bisschen Erfahrung gesammelt hast, aber early on, MVP in Push and Out so.
Ist halt so, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, baust einen Seifenwagen, dann brauchst du natürlich nicht damit auf die Straße gehen, bevor die Räder dran sind.
Ja.
Aber du kannst halt schon mal eine Testfahrt machen, bevor du irgendwie einen Heckspoiler dran geschraubt hast oder so.
Ja, oder also, bevor du halt das Rennen machst, so.
Genau, das ist immer so ein Ding, also ich fasse das immer zusammen unter, wenn ein gewisser Qualitätsstandard erreicht ist, dann ist es immer valide, Dinge zu veröffentlichen und zu gucken, weil dann kannst du auch die restlichen 20% schneller und zielsicherer bauen, weil du meistens herausfindest, was sind denn genau die, die es noch braucht.
Voll.
Und
ja, vor allem, halt so die wirst du halt auch zu Anfang so oder so nicht wissen. Also du wirst sie ja nicht kennen, du musst ja die Erfahrung machen, um überhaupt dran zu kommen. So, also das geht ja nicht weg damit, ob es jetzt ein MVP-Produkt ist oder so komplett durchgeperfektioniert, sage ich mal. So Voll. Oder so kannst du dich drauf gefasst machen, dass halt Optimierungspotenzial bei rumkommt.
Voll. Ich werde so oft gefragt, so ey, Brian, sind die Ads gut genug oder ist der Funnel gut genug? Und ich muss halt auch immer sagen, der ist jetzt für meinen persönlichen Qualitätsanspruch gut genug, aber ob der für deinen Kunden gut genug ist, müssen wir uns halt angucken. Und es ist so ein klassisches, kommt drauf an. Und ja, aber nichtsdestotrotz, wenn man irgendwann feststellt, ich werde langsam durch Angst, dann zieh durch. Mach dich frei davon. Oder?
Ja, definitiv. Ich merke gerade Connection Issues.
Dann sind wir. Ja, sind wir uns ja einig, was das angeht. Ich quatsch mal einfach weiter, bis unsere Connection sich wieder entspannt hat. Ich glaube, wir machen heute auch eine etwas längere Folge. Aber die letzte war ja ein bisschen kürzer, insofern gleicht sich das aus. Bauchladenkultur finde ich noch wichtig. Also wir haben hier noch eine ganze Ecke Punkte. Ich würde jetzt mal so for the sake of time die wichtigsten rausholen. Bauchladenkultur, für Geld machen wir alles. Ist auf jeden Fall ein wichtiges Ding. Meine erste Selbstständigkeit war damals eine Kreativagentur. Also wir dachten, wir können alles. Die Wahrheit war aber, wir wussten nicht, was wir gut können. Und dementsprechend haben wir alles verkauft, wonach jemand gefragt hat. Auch da war die Wahrheit, niemand fragt nach was, wenn er nicht weiß, was du verkaufst. Also dementsprechend ist volles Problem. Und ein bisschen anders als bei der Zielgruppe, vor allem Early Stage und absolut, würde ich sagen, bei der Tätigkeit an sich sollte man sich schon sehr stark fokussieren, eben auf die Sache, mit der man am leichtesten, in Anführungszeichen, am meisten Wert schöpfen kann.
Ja.
Und wenn es dann vielleicht noch 2 oder 3 Leistungen gibt, die dazugehören oder die man irgendwie links und rechts davon positionieren könnte, dann würde ich das später machen oder eben als Upsells, Sidesells, Downsells, whatever. Aber ich würde heute nicht mehr rausgehen mit, wir bauen Ads, wir bauen Funnels, wir bauen Websites, wir bauen Logos, wir machen Branding und wir machen Fotokampagnen.
Nee.
Und in meiner persönlichen...
Und wenn, dann halt auch sehr bewusst, ne? Also wenn, dann würde ich das Angebot schon auch sehr bewusst erweitern.
Mhm.
Mit der Annahme, dass es dann wieder zu einem limitierten Angebot wird.
Ja, auf jeden Fall. So. Und miteinander connecten, also in Abhängigkeit zueinander, glaube ich, auch setzen. Was ja bei mir ein ganz interessantes Ding war, ich habe ja vorhin erzählt, dass sich mein Business geswitcht hat von geiler Außenauftritt, keine Kunden zu Kunden, aber kein geiler Außenauftritt oder kein Außenauftritt. Es gab so einen relativ signifikanten Switch bei mir in der Journey, würde ich sagen. Und der war, als ich angefangen habe, mein Angebot zu verändern. Ich bin anfangs raus, weil ich es nicht besser wusste, mit wir bauen den Funnel, wir bauen die Ads, wir bauen die Prozesse dazwischen und wir machen die Automation zu wir bauen Ads oder wir machen Ads. Und ich habe trotzdem den Funnel gebaut, die Prozesse, die Automation, wie auch immer. Aber es war viel einfacher, den Fuß in die Tür zu kriegen mit der Kommunikation, wir machen bezahlte Werbung für dein Unternehmen, als zu sagen, wir machen bezahlte Werbung für dein Unternehmen und wir bauen die Landingpage und wir bauen die Automation, weil der Buy-in ist halt viel größer. Und es gibt ja auch dieses Gefühl von, oh mein Gott, dieses Projekt ist so riesig.
Ja.
Und durch den puren Switch in der Kommunikation habe ich bestimmt 20-30.000 im Monatsumsatz mehr irgendwie abgeschlossen. Also manchmal ist es auch gar nicht so ein krasser Switch im Business Model. Manchmal reicht es auch schon, das Ganze anders zu kommunizieren, aus meiner Sicht. Ja.
Ja, kann ja auch spannend sein, das einfach mal anzutesten, auch andersrum. Je nach Zielgruppe, durchaus.
Voll. Weil oft macht man es seinem Kunden auch schwer. Also so dieses, guck mal, hier sind 8.000 Services, die wir dir anbieten können. Welchen willst du haben?
Such dir einen aus.
Ist halt so, ist wie Shopping auf
Zalando. Da sind wir eigentlich wieder bei einem Punkt, wo wir häufiger drüber sprechen. Und das ist dieses... Verkauf das, was Kunden wollen, versus das, was Kunden brauchen. Und das ist ja quasi genau das, was du gerade gesagt hast.
100%. Darüber könnten wir eine ganze Folge machen. So eine wichtige Erkenntnis. Ich habe, und bis heute mache ich das und sehe das immer wieder und du ja auch, wir sprechen da auch oft drüber, ganz, ganz oft wird Menschen was verkauft, eben was, wovon der es verkauft, ausgeht, dass es das ist, was die Person, die es kaufen soll, braucht, hingegen zu, was will sie denn haben?
Ja.
Weißt du, das ist so ein bisschen so ein...
Ich glaube, das ist der Fluch im Online-Marketing. Oder das ist der Fluch im so Consulting-Bereich.
Ja, man neigt immer dazu, den Fächer aufzumachen und oft macht man auch schon fast geclosed Deals dadurch ein bisschen platt, weil man nicht den Ausweg findet. irgendwie. Also ist so voll das gute Beispiel von so, es gibt Dinge, wo ich weiß, die sind vielleicht gerade nicht die smartesten für die Person, die sie kaufen will, strategisch gesehen. Und ich würde ihr was anderes empfehlen, wo ich mich dann aber wirklich fragen muss, nehme ich jetzt die 10k mit? Oder kläre ich die Person auf, dass es was anderes gibt und verliere dann gegebenenfalls die 10k und die 20k, ja, die ich im Backlog habe, halt mit? Und das ist ganz wichtig, also ganz, ganz wichtig, das einmal zu sagen. Das heißt nicht, Schwachsinn zu verkaufen. Das heißt nicht, irgendwie shady Business zu machen und jemanden quasi ins Messer laufen zu lassen. Ich finde schon wichtig zu sagen, hey, guck mal, ich verstehe, dass das ist, was du willst. Aus meiner Sicht wäre das die richtige Wahl, aber ich mache das trotzdem gerne. Und wenn es jetzt nicht völlig abstruser Käse ist, ist dann auch zu machen. Also das als Disclaimer, so zieht die Leute nicht ab, verarscht die Leute nicht. Aber wenn halt jemand zu mir kommt und sagt, hey, guck mal, ich möchte unfassbar gerne einen Direct-Response-Funnel haben mit Ads drauf, dann würde ich sagen, hey, schau mal, ich kann mir vorstellen, in deinem Fall wäre es besser, wir machen erstmal diese oder jene Maßnahme. Und wenn aber dann der Kunde sagt, ja, okay, danke für die Beratung, aber ich möchte das haben, dann würde ich es aus heutiger Sicht auch machen.
Ja.
Beziehungsweise aus heutiger Sicht vielleicht schon wieder nicht mehr. Das ist ein bisschen jetzt so.
Boah, es ist so ein, naja, doch schon. Es ist so ein zweischneidiges Ding, würde ich sagen. Sorry für den Ton. Ja. Boah, da sind wir wieder bei Sweet Spot angelangt eigentlich.
Zwischen, ich glaube, du machst eher, wenn du Geld brauchst, machst du es schon noch eher.
Ja, na klar. So. Und wer möchte kein Geld?
Ja. Ich sehe das ein bisschen so, wie, stell dir vor, du hast ein Restaurant und dann hast du einen Gast so da sitzen, der sagt, was empfiehlst du? Und du sagst, ich mag den Fisch voll gerne.
Ja.
Und er sagt, okay, ich will aber das Steak. Dann ist die Frage, musst du dich jetzt in den Vordergrund drängen und sagen, nein, 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 der Fisch ist viel krasser, glaub mir, der Fisch. Oder sagst du, ja gut, dann bringe ich dir das Steak.
Richtig.
Also das, wie gesagt, ist nochmal connected mit meinem Disclaimer. Nur wenn das natürlich trotzdem auch valide ist und wenn es einen gewissen Qualitätsstandard hat und nicht zu Scheiße führt, ganz, ganz direkt gesagt, dann kann man das machen. Wenn jetzt natürlich jemand kommt und sagt, hey, guck mal, das hätte ich gerne und du weißt, der rennt damit wirklich ins offene Messer, dann will ich es auch nicht machen.
Nee, weil du hast irgendwie dieses Angebotsbeispiel gebracht, wo du gesagt hast, dass du das vorher anders gepitcht hast, als du das heute machst. Ja. Und am Ende ist es ja das so. Du verkaufst dem Kunden am Ende die gleiche Dienstleistung.
Ja.
So, und irgendwo bist du dann, ich sag mal blöd gesagt, der Klügere, der weiß, hey, das brauchst du. Das willst du und ich gebe dir am Ende trotzdem das, was ich denke, mit meiner Expertise, was du brauchst. Wir können gerne auch schon erstmal das machen, was du willst.
Ja.
Und das kann auch Teil von dem sein, was du brauchst.
Ja.
Aber du musst dir halt einfach auch als Dienstleister bewusst sein, dass dein Kunde, der hat vielleicht ein Problembewusstsein, aber nicht immer ein Lösungsbewusstsein.
Ja, genau. Ja, da wollte ich hin im Grunde. Du manchmal hilfst du ihm ja sogar dadurch. Also jetzt an dem Beispiel, gut, dass du es gesagt hast, dieses Beispiel Funnel, Prozesse, Automation, Ads versus der Kunde will aber Ads kaufen, dann gib ihm die Ads, dann hast du den Fuß in der Tür und dann kommst du auch viel leichter hin zu sagen, hey, guck mal, du brauchst aber die Landingpage und du brauchst aber die Prozesse und du brauchst aber das. Und am Ende ist es dann wieder eine gute Situation für beide, weil womöglich, du weißt ja von dir selber, dass du seriös arbeitest im besten Fall.
Ja.
Das heißt, jetzt gibst du ihm die Ads, die er haben will, aber du weißt für dich selber, ich werde ihm sofort sagen müssen, er braucht auch eine gute Landingpage und wie auch immer und ich werde es auch tun und ich werde ihm auch dabei helfen. Und dann ist es valide, finde ich.
Ja, definitiv.
Und das ist ja im Grunde das, was ich gemacht habe.
Ja, das und du hast wahrscheinlich auch eher das Bewusstsein dafür als dein Kunde und das musst du dir einfach bewusst sein.
Ja.
Haha. Also es muss dir einfach klar sein, dass dein Kunde vielleicht nicht immer das versteht, was er braucht.
Ja, genau. Ich glaube,
der kann halt nur dahin gehen, was er will.
Voll. Ja, das ist es halt. Das ist es halt. Das ist halt, glaube ich, aber auch in jedem komplexen Thema. Wenn ich jetzt irgendwie morgen auftauche beim, keine Ahnung, beim Closer, beim selbstständigen Closer, ich würde sagen, irgendwie, ich brauche das und das und vielleicht brauche ich das halt gar nicht und dann wäre ich auch froh, er gibt mir das, was ich brauche.
Aber ich denke, das entwickelt man halt auch erst, wenn man länger in so einer, entweder in der Bubble ist oder wenn man halt irgendwie, keine Ahnung, generell so dieses unternehmerische Denken auch verinnerlicht hat. So, dann bist du vielleicht offener für diese Themen, aber keine Ahnung, ich weiß, mit wie vielen Kunden wir schon gearbeitet haben oder die dann zu dir kommen und sagen, hey, ich möchte genau das haben und du gibst denen das und die verstehen es trotzdem nicht. Es ist immer 100%. Es hat immer was mit Verständnis von Dingen zu tun, welche Informationen du überhaupt zur Verfügung hattest, um Verständnis dafür aufzubauen. Und das musst dir halt sowohl in deinem Akquiseprozess als auch in deinem Salesprozess als auch in der, im Fulfillment am Ende immer bewusst sein, dass dein Kunde nie das tiefe Verständnis hat für das, was du tust, wie du selber.
100%.
Und das kann für dich sowohl positiv als auch negativ sein. Du musst es halt irgendwie nur schaukeln.
Ja, safe. Du, bevor wir weitermachen, lass mal eine ganz kurze Break machen und dann geht's gleich weiter.
So, da sind wir wieder zurück aus der kleinen Minipause, von der ihr hoffentlich gar nichts gemerkt habt. Wir haben noch zwei neue Rubriken mitgebracht.
Yes.
Die wir gerne auch häufiger im Addicts Coffee Club einbauen wollen. Kann man das so sagen? Ja, safe.
Jetzt hast du es ja gesagt.
Why not? Und wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback darüber. Mhm. Der eine trägt den wundervollen Namen Bullshit Buster. Mhm. Das ist Brians Lieblingskategorie. Mhm. Dafür hat er auch sein Lieblingsthema mitgebracht.
Mhm. Ich fange mal an. Also, ihr lieben Leute, in dem Blog Bullshit Buster geht es darum, dass wir Online-Marketing-Mythen gerne basten möchten und euch sagen möchten und müssen, dass bestimmte Dinge absoluter Käse sind. Das heißt, wir werden immer mit einem Mythos aufräumen, der da draußen rumgeistert und der viele, viele Menschen verwirrt, ihnen schadet und sonstiges. Und ich werde heute mal aufräumen mit meinem allerliebsten, und zwar Meta-Traffic-Kampagnen. Mhm. Ich lese und höre immer wieder, bitte schalte eine Traffic-Kampagne, um deinen Pixel warm zu machen. So als wäre der Pixel irgendwie ein Eisblock. Schalte Traffic-Kampagnen, um deine Ad-Creatives zu validieren. Mach Traffic-Kampagnen für dies, das und jenes. Leute, wenn ihr Conversions wollt, macht keine Traffic-Kampagnen. Testet nichts auf Traffic-Kampagnen. Fuckt euren Pixel nicht ab auf Traffic-Kampagnen. Macht eure Retargeting-Buckets nicht platt mit Traffic-Kampagnen. Fasst sie einfach nicht an. Ganz simpel und wirklich mal wieder für dieses Jahr ein für alle Mal. Du möchtest Conversions haben, Leads, dann schalt bitte eine Kampagne auf Leads. Du möchtest Umsätze erzielen, weil du was verkaufst, E-Com, blablabla, schalt bitte deine Kampagnen auf Umsatz bzw. Käufe. Und du möchtest Recruiting machen, dann geh bitte auch auf Leads bzw. Bewerbung einreichen. Traffic-Kampagnen, Awareness-Kampagnen, der ganze Käse ist nichts für dich. Mach dir keinen Kopf darum, lass dir nichts erzählen. Jeder, der was anderes erzählt, lügt. Spar dir das Geld. Warum ist das so? Die interne Segmentierung von Meta funktioniert so, dass Menschen, die statistisch gesehen häufig eine bestimmte Handlung vollführen, in eines dieser Segmente fallen. Menschen, die Conversion-Kampagnen ausgespielt bekommen, tun eben genau das statistisch gesehen am häufigsten. Sie klicken auf eine Ad, sie schauen sich die Page, den Shop, den Funnel, whatever an und konvertieren dann. Das heißt, sie geben ihre Daten ein und schicken die ab. Menschen, die in einer Umsatzkampagne landen, tun genau das Gleiche eben in einem E-Com-Konstrukt oder in einem ich kann online was kaufen und meine Zahlungsdaten eingeben Konstrukt. Menschen, die in Bewerbungen einreichen, Lead-Kampagnen landen, tun eben das besonders häufig. Und das ist eben das Problem bei Traffic-Kampagnen. Menschen, die Traffic-Kampagnen ausgespielt bekommen, klicken häufig auf Links, konvertieren aber dann nicht. Und das macht eben aus zwei Hauptgründen keinen Sinn. Meta verdient ja Geld mit diesen Zielgruppen. Also das, was das Geschäftsmodell von Meta ist, ist, deine Werbeanzeigen zu der Zielgruppe zu bringen. Dafür zahlst du das Geld für den CPM. Wenn jetzt Meta und der CPM bei Traffic-Kampagnen ist besonders günstig und das ist immer die Argumentation dafür, erstmal mit Traffic-Kampagnen zu starten. Warum ist es so günstig? Weil die Zielgruppe keine Qualität hat. Würde Meta in der Traffic-Kampagne die gleichen Menschen bedienen wie in der Conversion-Kampagne, würde Meta die gleiche Leistung liefern zu viel weniger Geld. Und eine Sache kann ich euch sicher sagen, Meta liebt Geld. Das heißt, das macht keinen Sinn. Auf Traffic-Kampagnen validierte Ads werden in der Regel auf Conversion-Kampagnen anders gehandelt und funktionieren nicht 1:1 identisch. Wenn du dir dein Retargeting-Bucket platt machst, zum Beispiel über viele Funnel-Klicks außer Traffic-Kampagne, dann bewirbst du diese Menschen im Zweifel 2, 3, 4 Mal. Also das heißt, du gibst einmal für die Geld aus. Genau, du gibst zweimal, dreimal, viermal für die Geld aus, macht auch keinen Sinn. Und ja, dementsprechend tu das bitte einfach nicht. Sei ein schlauer Online-Marketer, mach's wie die Guten, nutz Conversion-Kampagnen und mach dir das Leben nicht schwer. Das ist mein Bullshit-Buster für heute. Und
Amen.
Amen. Jeder, der sich hiervon angegriffen fühlt, schreib mir bitte eine LinkedIn-DM und lass mal eine richtig hitzige Diskussion führen. Alle anderen, schaltet nie wieder Traffic-Kampagnen. Außer ihr wisst, was ihr tut. Es gibt schon den einen oder anderen Grund, um das zu tun. Aber da sind wir auf einem ganz anderen strategischen Level. Also dementsprechend, bitte hört damit auf. Das ist mein Bullshit-Buster. Magdalena,
was ist dein? Das ist ein schöner Bullshit-Buster. Ich würde gerne noch hinzufügen, dass wir darüber auch schon gefühlt 700.000 Mal in Content-Pieces von uns gesprochen haben.
Mhm. Das Problem ist halt, der Geist wandert fleißig durchs Dorf. Also selbst erfahrenere Kollegen, selbst bekannte Opinion-Leader haben das noch nicht geschnallt. Und das ist auch von mir, also ich hoffe, ihr habt gemerkt, während ich das erklärt habe, dass das in sich schon logisch ist. Aber ihr könnt auch mal bei Meta selbst fragen. Die erklären euch das auch und sagen euch das auch. Und das nicht auf dieser Ebene von den Meta-Business-Pros, die keine Ahnung von gar nichts haben, sondern auf der Ebene von, wie funktioniert unser Algorithmus. Also lasst euch bitte davon nicht abfacken.
Just don't do it. Ja? Ja. Also falls ihr eine einfache Antwort haben wollt, einfach lassen.
Genau. Und im Ausblick auf die nächste Folge, gerade weil ich es angesprochen habe, Pixel aufwärmen, da räumen wir dann in der nächsten Folge mit auf.
Ja, als ob wäre so ein Eisvlog.
Ja, wie so ein paar alte Füße von so einer 80-Jährigen im Winter, ist so ein Pixel.
Das hilft nicht. Nee. Mein Bullshit-Buster kommt aus einer ganz anderen Richtung. Eigentlich auch nicht, aber schon.
Mhm.
Preach. Ich habe erst überlegt, ob ich es überhaupt ansprechen will. Aber Copy-Paste funktioniert nicht immer.
Mhm.
Versus oder erweitert, Copy-Paste braucht einfach ein bisschen Grips. True. Es hilft nicht, wenn du dir nur die Vorlage, und das ist egal, was es ist, ja, in deinen Account lehnst und das ganz genauso machst wie irgendjemand anderes. Sondern du musst es anwenden auf deinen Case. Und das wird dir niemand abnehmen können. Du musst es selber tun.
True. Würde ich so unterschreiben. Ja. Ich glaube, Copy-Paste-Templates sind halt eine Abkürzung. Du musst aber trotzdem wissen, wo du hin willst. Sonst bringt dir die Abkürzung halt nichts.
Mein Punkt ist genau das.
Ja.
Dass ich die benutze, ja geil. Herzlichen Glückwunsch. Dafür sind sie ja da.
Tun wir alle.
100%. Ich weiß nicht, wie oft ich das heute schon gesagt habe. Aber ich muss es halt auch transferieren auf das, was ich selber tue. Ich kann nicht die gleiche Copy nehmen, die in meinem Funnel-Template drin steht. Ich kann das nicht reinladende Farbe ändern und das live nehmen. So, ja, ich kann das gleiche Copy-Framework benutzen und auf meinen Business Case anwenden. Ich kann mir ein Value Proposition Framework runterladen und meine Value Proposition nach dem Framework bauen. Aber ich kann nicht einfach irgendein Template nehmen, drei Worte austauschen und davon ausgehen, dass das jetzt funktioniert.
Und lasst euch das gesagt sein von der Frau, die für 4.000-5.000 Perspective-Kunden jedes einzelne Template, das es als Vorlage gibt, ursprünglich mal gebaut hat. Also wenn es jemand weiß, dann du. Ich glaube, da draußen sind bestimmt 300.000 Funnels, die auf deinem Template beruhen und genauso aussehen, wie du es damals abgeschickt hast.
Ja. Darum sage ich das ja.
Im Zweifel noch mit dem Perspective-Impressum drin.
Ja, weißt du, wie viele Funnels da draußen rumkursieren? Ich habe mal wir hatten noch dieses Recruiting-Funnel-Template in meinem Perspective drin, was ich mal so in Gelb und so gebaut habe. Da habe ich irgendwann mal gedacht, hey, wir hatten irgendwie so ein nices Offsite oder sowas.
Ja.
Und da wurden coole Bilder vom ganzen Team gemacht. Da schalte ich jetzt die Bilder von unserem Team rein.
Mhm.
Weißt du, wie viele Funnels ich immer noch jeden Tag sehe, wo unsere Teamfotos drin sind?
Ich lieb's. Ja, safe.
So, also ich weiß nicht, wie viele Companies so sich da hinstellen und ein Foto mit meinem Gesicht in ihrem Funnel drin haben.
Ja. Du hättest mal früher schalten sollen. Du hättest mal so ein paar Easter Eggs verstecken sollen und dann immer so ein, weißt du, die hättest rausholen können. Das wäre super witzig gewesen.
Das wäre witzig.
Ja.
Nee. Lasst es euch gesagt sein. Nutzt euer Gehirn, dafür ist es da.
Voll.
Ruht euch nicht drauf aus, was andere machen, aber nutzt das Wissen von anderen auch. Also ich bashe hier nicht gegen Copy-Paste, das ist geil. So
ja.
Würde ich auch jederzeit weiterhin rauspushen. Freebies sind was Geiles.
Voll.
Aber nutzen heißt halt nicht kopieren.
Ja.
Sondern heißt Copy-Paste und dann anwenden.
Richtig. Richtig. Dann leite ich an der Stelle einmal über. Das sind unsere Bullshit-Buster für diese Woche. Wir haben heute noch zwei weitere Kategorien für euch. Die gehen ein bisschen schneller. Die eine.
Ich hab nur zwei angekündigt. Jetzt kommt noch eine dritte dazu.
Oh shit. Shit. Die Abstimmung ist real hier. Zweite Kategorie, die ich gerne starten würde und die wir jetzt auch des Öfteren hier mit einbringen, wenn ihr mögt, ist Tooltime. Und zwar, wie der Name schon sagt, geht es um die Frage, was ist dein aktuelles Favorite-Tool, deine aktuelle Favorite-Software, dein Favorite-Gimmick, das dir deinen Alltag erleichtert, verschönert, glücklicher macht, whatever. Und die wollen wir gerne mit euch teilen. Ich würde sagen, eben habe ich angefangen. Diesmal bist du dran.
Fine, was, I will do.
Was ist dein aktuelles Favorite-Tool?
Ich habe nochmal geswitcht.
Mhm.
Weil ich mir so überlegt habe, was ist wirklich das, was ich so in den letzten Tagen halt häufig benutzt habe.
Mhm.
Und wo ich so eine kleine Obsession mit entwickelt habe. Und das ist auf jeden Fall Claude AI.
Mhm.
Hat mir Ben empfohlen.
Wir brauchen auf jeden Fall einen Affiliate-Link in der Videobeschreibung.
Oh, yes, let's do it. Claude AI, für mich, beste KI, um Texte zu schreiben, die Sinn ergeben. Auch mit diesem neuen Feature, was sie da gelauncht haben. Ich glaube, das heißt irgendwie Anthropology oder irgendwie so ein fancy Name.
Mhm.
Ist jeden Cent wert. Use it. Außerdem geile UI UX. Sieht halt richtig schön aus auch.
Ich muss sagen, ich habe es noch nie benutzt, ehrlicherweise.
I love it.
Das liegt aber also auch daran,
dass... Also ich finde es richtig sweet.
Ich muss mir mal angucken. Ich glaube, dass ich es noch nie benutzt habe, liegt daran, dass wir halt die gleichen Tasks bearbeiten und du es halt getan hast.
Ja, durchaus. Weißt du, warum ich das so geil finde oder warum es für mich so ein Wake-up-Call war? Weil ich eigentlich bisher, wenn ich mit KI arbeite, und ich arbeite viel mit KI, nutze ich ja eigentlich so Custom-GPTs, die ich mir gebaut habe.
Mit Killer-Instinct arbeitest du viel. Custom-GPTs.
Ja, richtig. Und das funktioniert auch super,
mhm.
Sonst hätte ich es nicht gebaut,
mhm.
Und würde damit nicht arbeiten. Aber eine Sache, die, und ich mache ja viel im Bereich Content Marketing auch,
mhm.
Das heißt, es geht bei mir viel um die Erstellung von Inhalten, die hoffentlich, oder die, wo das Ziel immer ist, dass sie möglichst nah an der Brand Voice, die ich erreichen möchte, sind.
Mhm.
Und GPT ist da schon echt gut drin.
Mhm.
Wenn du halt Ben fragst, ob er dich unterstützen kann, wird es auch richtig geil.
Shoutout Ben, by the way, unser CTO.
Yes. Aber wenn so die Nicht-CTO es benutzt, habe ich noch eine relativ hohe Anzahl an Involvement als Mensch. Das heißt, ich erreiche noch nicht dieses Level an Text, wo ich sage, boah, geil, Copy-Paste.
Ja.
Und mit Claude, ganz anderes Level. Auch irgendwie
nice.
Ist einfach anders. Testet halt einfach mal.
Nice. Guter Tipp. Also, Link in der Videobeschreibung, würde ich sagen. Mit oder ohne Affiliate.
Get it. Testet. Wie ist bei dir?
Mein Lieblingstool.
Welchen Affiliate-Link fügen wir noch hinzu?
Mein Lieblingstool und das schon seit bestimmt 2 Jahren ist Snapper. XS, also X und dann Snapper, ist ein Tool, mit dem man Screenshots machen kann. Und du kennst es ja, und diese Screenshots sind unfassbar beautiful. Also du machst quasi nicht nur einen Screenshot, sondern dein Screenshot wird sofort in einen Frame gepackt mit einem Background, den du aussuchen kannst. Und du kannst das Verhältnis switchen und du kannst es direkt copy-pasten und weiterschicken, musst nicht erst abspeichern und so. Und es ist einfach so ein beautiful Tool. Es kostet, glaube ich, einmalig 19 Euro. Und ich habe in meinem ganzen Leben noch kein Tool öfter weiterempfohlen oder bin danach gefragt worden. Ich habe mit Sicherheit schon, ohne zu übertreiben, 40 oder 50 Leute dazu gebracht, Snapper zu kaufen.
Ja.
Der erste damals war Mikey, glaube ich, Michael Bogner. Und der letzte jetzt erst recently war vorgestern Paul, glaube ich. Paul, unser CSO, auch Shoutout. Und unfassbares Tool. Ich mache teilweise Ads damit oder teilweise Thumbnails oder Dinge, die wir auf Landingpages packen, weil das ist einfach so fucking simpel. Also tut euch wirklich einen Gefallen und holt euch Snapper. Unfassbares Tool. So was Simples. Ist so, als hätten die den digitalen Kuli erfunden. Es ist so ein geiles Tool. Ich liebe es. Ich glaube, man merkt es. Ich stehe dahinter.
Ja.
An das Team von Snapper, hit me up. Ich bin auf jeden Fall Key-Account-Manager bei euch.
Haha. Ja, we need a verliert links.
Auf jeden. So, das auch geklärt. Letzte geiles Kategorie Tool für heute. Magdalena.
Brian.
Fragenhagel.
Liebe ich.
Wir haben uns überlegt, ganz simpel, schön zum Abschluss, stellen wir uns gegenseitig 10 kurze Fragen, die mal business-related sind, mal ein bisschen more private, mal ein bisschen sinnlos, mal ein bisschen sinnhafter und gehen einfach da durch, sodass ihr einfach auch ein bisschen mehr über uns erfahren könnt, wenn ihr mögt, wir voneinander noch ein bisschen mehr erfahren und einfach ein bisschen was Lockeres und Spaßiges zum Abschluss haben. Und Ziel dabei ist einfach wirklich die Fragen intuitiv, so schnell wie es geht, zu beantworten. Nicht lange quatschen, nicht lange nachdenken und dann einfach da durchzusliden. Und ich würde jetzt da auch kein großes Tara drum machen. Ich fange an, Magdalena. Ich stelle dir die ersten 10 Fragen und freue mich auf deine Antworten. Bist du ready?
Sowas von.
Ready geboren, ne? Also, immer ready, aber nicht ready geboren. Also, erste Frage. Dein größtes Vorbild in der Kindheit?
Meine Mom.
Dein aktueller Lieblingssong?
Toast von Peter Fox und Reezy.
Pasta oder Sushi?
Sushi. 100% Sushi.
Okay, hätte ich nicht gedacht, aber würde ich fast unterschreiben. Miley Cyrus oder Billie Eilish?
Miley Cyrus. Hannah Montana-Fan seit ich 7 bin.
Ich meine, ich kenne dich ja und ich hätte gedacht, diese Frage fällt dir am schwersten zu beantworten, tatsächlich. Sag mal, Instagram oder TikTok?
Instagram.
Paid Marketing oder Organic Marketing?
Kombination aus beidem.
Mm-mm. Geht nicht. Gib uns eine Antwort.
Oh. Organic.
Herzlos. Was macht dich so richtig stolz?
Puh. Das ist eine gute Frage. Wenn Menschen, die mir lieb sind, Erfolge feiern, zu denen ich beigetragen habe.
Das ist eine sehr schöne Antwort. München oder Berlin?
München.
Fair enough. Und ich meine, das sagst du dem größten Berlin-Hater überhaupt.
Ja, hallo, ich bin von Berlin nach München gezogen. What do you think?
True. Sag mir, und das ist eine lustige Frage, glaube ich, auch für alle, die letzten Folgen gesehen haben. Early Bird oder Late Night?
Ha. Also, auf jeden Fall Early Bird.
Ja?
Ja. Und du kriegst mich auch nicht zur Nachteule. Wirklich nicht.
Naja, ich sag mal so, wir haben den letzten Podcast um 1 Uhr nachts gedreht. Jetzt haben wir gerade 23.47 Uhr. Ich würde sagen, meine Quote ist nicht schlecht.
True. True. Aber das macht mich trotzdem nicht zur Nachteule.
Mhm.
Weil ich ja trotzdem morgen früh um 8 wach bin und am Schreibtisch sitze.
Vorbildlich. Okay, letzte Frage, Magdalena. Bist du gerade glücklich?
Ich bin sehr glücklich gerade.
Sehr schön. Dann war das mein Fragenhagel am heutigen Tage.
Oh, bist du bereit für meine?
Ja.
Okay, ich schieß direkt los. Erste Frage. Womit würdest du dich gerne mehr beschäftigen?
Mit dem Weltall.
Sweet. Nächste Frage. Süßes oder salziges Popcorn?
Definitiv süßes Popcorn. Das sollte keine Frage sein.
Richtige Antwort auch. Richtige Antwort.
Auf jeden Fall.
Dann Thema hatten wir heute schon. MVP oder Perfektion?
Ich sollte anders antworten, aber Perfektion.
Ja, true. Bin ich auch sehr aligned mit. Dann groundbreaking, die oder das Nutella?
100%ig das Nutella. Dafür würde ich Krieg führen.
Ja, oder? Mhm. Ist schon ein bisschen weird, wenn man es nicht sagt. Mhm. Was war dein erster Job?
Ich habe bei einem Haushaltsgeräteverkauf gearbeitet in der Zustellung und habe mit meinem Kollegen Otto, Shoutout Otto, Kühlschränke, Waschmaschinen, Spülmaschinen und Co. zu Menschen geliefert und eingebaut. Schwarz.
Heavy stuff.
Ja.
Dann ähnliche Frage, wie du auch schon hattest, TikTok oder Meta?
Jobwise Meta, Personal TikTok.
Ja, I see that. Traumjob als Kind?
Astronaut.
Da wären wir wieder bei Weltall, ja?
100%. Mit dem Weltall bin ich zu kriegen.
Dann vielleicht ein bisschen deeper, aber scheitern oder es nicht versucht haben?
Definitiv scheitern.
Was sagst du, wenn dich jemand nach einer Buchempfehlung fragt?
Puh. Ich würde wahrscheinlich davon erzählen, dass ich lange kein Buch mehr richtig gelesen habe. Das Fun Fact, eines der ersten Bücher, die ich richtig gelesen habe, die Twilight-Serie war. Cringe enough. Und doch, ich hab ein Buch zu empfehlen. Und zwar von Dan Henry. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Ich glaube, es heißt Sell Everything oder sowas. Nee, es heißt High Ticket Sales. High Ticket Sales von Dan Henry. Und ich bin keine Sales-Person, aber das ist ein sehr, sehr kurzes Buch. Es hat so knapp über 100 Seiten, kann man easy in einem Abend lesen und enthält alles für mich Relevante, Nötige und Wichtige zum Thema Sales, was ich brauche.
Sweet. Kann man ja auch Affiliate-Link am besten.
Und, ne, ist bestes Ding, glaube ich sogar, kostenlos auf Amazon für Kindle-Kunden.
Ja, get it. Fair. Letzte Frage. Mhm. Was lässt dich an deine Träume glauben?
Boah, die ist heavy. Das ist eine schwer zu beantwortende Frage. Ich hab so zwei Sachen in mir. Ich habe auf der einen Seite so eine ganz grundlegende Angst zu scheitern in mir. Und ich habe auch schon Situationen in meinem Leben gehabt, wo ich sehr, sehr, sehr weit unten war. Zumindest in mir selbst, emotional, mental und schon auch schwierige Phasen gehabt, was mein Umfeld angeht. Und die Angst, dort wieder zu landen, hilft mir dabei, an meine Träume zu glauben, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite bin ich schon immer so ein sehr, es klingt ein bisschen weird, so ein sehr visionärer Mensch im Sinne von, ich habe schon immer ein bisschen mehr in der Zukunft und ein bisschen mehr in einer Traumwelt gelebt als im Hier und Jetzt. Lange nicht so unter Kontrolle gehabt und jetzt aber immer mehr, so dass ich es irgendwie ganz gut kanalisieren kann und dass es mich irgendwie treibt. Und ganz, ganz operativ ist es im Grunde mein Umfeld, die Menschen, die mir wichtig sind, der Wunsch, Menschen, die ich liebe, Dinge zu ermöglichen. Das ist so, glaube ich, einer meiner größten Antriebe, an meine Träume zu glauben und sie zu verfolgen.
Das ist eine sehr schöne Antwort.
Super.
Na, das ist dann auch die letzte Frage gewesen.
Ja, schön. Dann,
ich lieb's, wenn wir das ja auf einer Good Note beenden.
Ja, ne? Dann musst du, dann muss derjenige, der die letzte Frage stellt, immer eine gute Frage stellen. Huch. Immer eine gute Frage stellen.
Ja, oder der antwortet, eine gute Antwort geben.
Auf jeden Fall. Also dann in diesem Sinne, ich bedanke mich bei jedem fürs heutige Zuhören. Schreibt mir bitte in die Kommentare, ob es die oder das Nutella heißt. Und vielen Dank für das positive Feedback, das wir bis jetzt bekommen haben. Vielen Dank für irgendwie ganz, ganz viele coole Nachrichten, coole Kommentare. Alles, was da so kommt, ist richtig, richtig cool zu lesen. Vielen Dank an alle, die uns haten. Ihr lasst mich morgens gut aufstehen. Und vielen Dank an dich, dass du dir heute die Zeit genommen hast, diesen Podcast mit mir aufzunehmen. Hast du noch ein paar letzte Worte?
Affiliate-Links in der Bio.
Perfekt. Ihr lieben Leute, ich hab euch lieb. Bis zur nächsten Folge.
Tschüssi.
Bye-bye.